Der Politikgeflüster Podcast.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Kann man zumindest sagen, dieses neue Grundsatzprogramm, der Entwurf, der heute vorgelegt wurde, es ist eindeutig ein Bruch mit der Ära Merkel?
An signifikanten Stellen ist es tatsächlich eine Änderung. Es ist nicht nur, aber zum Beispiel auch bei der Frage der Energieversorgung das Bekenntnis zur Kernkraft und natürlich in anderen Bereichen auch Stichwort Leitkultur, das ist schon auffallend.
Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort das nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
Ja, selbstverständlich. Ja. Auf kommunaler Ebene sind Rechtsextremisten ja auch nicht so schlimm. Kommunal sind sie irgendwie kleiner. Kommunaler halt. Muss man Kompromisse finden. Da sagt man, okay, wenn die AfD eine Ortsumgehung bauen will, dann macht die CDU das mit. Kompromiss, die Umgehung geht nur um den Ort herum und nicht wie geplant weiter bis Stalingrad.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Ja, gestern hieß es ja, die Ampelspitzen haben die Spitzen des Bauernverbandes eingeladen zum Gespräch morgen im Zuge dieser großen Demonstration. Der Bauernverband hat sich da relativ optimistisch gezeigt, hat gesagt, naja, wir glauben, die Bundesregierung wird auf uns zukommen. Ich persönlich würde das aber auch ein bisschen als Verhandlungstaktik interpretieren, dass der Bauernverband sagt, naja, wenn die uns schon einladen, dann müssen sie uns auch was anbieten, das ist relativ klar.
Für mich war es klar, weil wir in der Landwirtschaft etwas verändern müssen. Damit auch so ein Betrieb wie unser hier auch weiterhin lebensfähig ist. Und wenn das alle Bauern machen, dann haben wir auch gute Chancen, unseren Status in der Gesellschaft wieder ein bisschen besser darzustellen. Gegenüber der Bevölkerung finde ich, dass die Subventionen gar nicht sein müssten, wenn wir für unsere Erzeugnisse einen reellen Preis kriegen.
Was hatten wir uns alles für das Jahr 2024 gewünscht, wenn wir unsere Jahresrückblicksfolge zurückdenken? Und wie sind wir in dieses Jahr gestartet? Man denke an das im Intro schon gehörte Proteste der Bauern. Man denke an die Demonstrationen gegen die AfD und für Demokratie. Man denke an die Diskussionen, die dazu gerade laufen in Deutschland. Und wir sind mittendrin im Jahr, wo es im Osten auch noch gewählt wird. In drei Bundesländern im Osten gewählt wird. Und wir, glaube ich, das kann man ohne große Vorhersage sagen, vor einer entscheidenden Stelle stehen. Oder, und damit will ich eigentlich beginnen, weil ich kann es so schon gar nicht in Worte fassen, wie es Christian Streich gesagt hat, Trainer vom SC Freiburg heißt der, meine Güte. Der hat in einem Interview gesessen, in einer Pressekonferenz und wurde auch gefragt zur aktuellen Situation. Und er hat das Folgende gesagt. Und schöner kann man es eigentlich nicht sagen.
Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Das ist außer jeglicher Frage. Es ist 12:05. Und es braucht keiner Klage hinterher. Der jetzt sitzen bleibt oder so Sachen behauptet wie ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht. Und er hat nichts verstanden in der Schule, wo Geschichtsunterricht war. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis, an der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren. Es ist 12:05. Und es soll keiner rumjammern hinterher, wenn er von einer autoritäre, rechtsnationalistische Gruppierung nachher regiert wird, wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns hart erarbeitet haben nach diesem Desaster 45, wenn die über den Bach rübergehen. Jeder ist selbstverantwortlich.
Abgesehen vom schönen Dialekt ist das, und leider, dass es so leicht schwimmt, der Beitrag, aber es liegt daran, besseren Ton hat man nicht gefunden. Ich finde innerlich sehr eindrucksvoll und lässt uns viel für dieses Jahr und für die Ziele vielleicht doch ja, feststellen. Und damit sind wir mittendrin in der heutigen Folge. Vielleicht wie im Intro zu hören gewesen, wollen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Bauernproteste werfen. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn im Kontext der Landwirtschaft. Und zuvor wollen wir versuchen, so ein bisschen den Kontext und den Blick auf die CDU zu werfen. Denn wir haben über alle Parteien soweit schon mal gesprochen. Und die CDU, die wir hier und da mal gestreift haben, bietet sich natürlich auch für einen weiteren Schwerpunkt an. Aber wie immer machen wir das hier nicht alleine und ich nicht alleine, sondern wir sind auch im neuen Jahr als Team versammelt, um auch diese Folge anzugehen. Und da ich ja gerade so viel über Vorausschau aufs Jahr gesprochen habe und Hoffnung und Wünsche und Ziele und Christian Streich damit reingenommen habe, wäre auch mein Interesse hier zu erfahren, was denn eure Ziele, Hoffnungen, Wünsche des Jahres sind, politisch oder unpolitisch. Und ich glaube, RB möchte beginnen.
Ja. Ja, vielen Dank. Zunächst, man hört es wahrscheinlich, meine Stimme war schon besser, durchaus, aber ich hoffe, das bleibt nicht das restliche Jahr so. Und so würde ich vielleicht anfangen mit den Hoffnungen, die ich an das Jahr stelle. Also eine, also mit meine größte Hoffnung für das Jahr ist natürlich, dass, auch wenn es die ganze Zeit eigentlich immer kommt, dass die AfD in irgendeiner Art und Weise eben der AfD entgegengewirkt wird, sei es eben, dass sie nicht die stärkste Partei wird bei den Ostlandtagswahlen dieses Jahr oder es eben in jeglicher juristischer Form eben wirklich Erfolge gegen die AfD geben könnte. Das sind natürlich die Hoffnungen, die ich habe. Und vielleicht ein Jahresvorsatz, den ich kurz formulieren könnte, wäre, dass ich mehr erlebe mit meinen Freunden und dass ich mir eine schönere, amüsantere Zeit mache dieses Jahr. Und auch vielleicht politisch noch ein bisschen mehr engagieren in der realen Welt.
Aha, ja, der Schalter.
Ja, ich war jetzt kurz raus leider, aber ja, ich kann mich dem auch anschließen. Was die Proteste angeht, habe ich persönlich die Hoffnung, insbesondere hinsichtlich der anstehenden Landtagswahlen in den neuen Bundesländern, dass sie sich nicht positiv auf Wahlergebnisse und Einstellungen in der Bevölkerung also pro AfD auswirken werden, beziehungsweise dass jeder Bürger, wie es auch schon im Eingangszitat klar wurde, jetzt Stellung bezieht und hinterfragt, auf die Straße geht, sofern dies möglich ist. Persönlich habe ich mir dieses Jahr keine Jahresvorsätze gemacht. Ich hatte einfach nicht die Zeit. Ich würde es gerne nachholen. Ich habe diverse Jahresvorsatzlisten der vergangenen Jahre mir angeschaut und festgestellt, dass ich immer so 50% erreichen konnte, was ja schon mal ganz gut ist. Also werde ich die Liste vielleicht noch nachholen. Und wünsche allen, die sich welche gesetzt haben, dass ihr die auch durchsetzen könnt.
Wenn meine Notizen nicht falsch sind, bin ich jetzt dran, nachdem ich mich kurz fast erstickt bin beim Verschlucken. Ziele, Hoffnungen, so auf politischer Ebene. Ich habe die Bilder von den ganzen Demos gesehen, Demos gegen rechts, etc. Und persönlich meine Hoffnung ist, dass das nicht abflacht, sondern nur größer wird und dass noch mehr Kundgebungen abgesagt werden müssen, weil zu viele Leute da sind, was ja auch interessant ist. Ansonsten hoffe ich auch noch, dass ich auch mal schaffe, einen von den Terminen mitzubekommen und dann nicht immer einen Tag später drauf schaue und mir denke, scheiße, das war in der Nähe, warum bist du nicht hingegangen? Ja, weil ich es nicht wusste, aber trotzdem. Und ansonsten auf persönlicher Ebene, mein Ziel ist immer noch Abitur und vor allen Dingen einen Freiwilligendienst, den ich anstrebe nach dem Abi. Mal schauen, wie das alles wird. Wenn unser Haushalt nicht nochmal gesperrt wird und irgendwie verkackt, dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Aber ja, ich habe Hoffnung. Hoffnung existiert. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, dann bin ich jetzt dran. Ich habe auch einige politische Dinge, die ich mir erhoffe von diesem Jahr, beziehungsweise wo ich Verbesserungspotenzial sehe. Ich möchte aber eine Sache besonders hervorheben, und zwar, wenn man sich mal die verschiedenen Wahlen anschaut, die dieses Jahr anstehen. Da gibt es ja doch einiges, auch nicht nur hier in Deutschland, in Ostdeutschland, sondern auch Wahlen, zum Beispiel in den USA, sind ja im November wieder Präsidentschaftswahlen. Und gerade da finde ich es sehr wichtig, dass man da einen Blick drauf wirft. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, die ich in dieses Jahr mitnehme. Und zwar, dass in den USA eben nicht Donald Trump die Wahl gewinnt und dass dort weiterhin, dass wir dort weiterhin mit den USA einen verlässlichen Partner haben werden, auch für die gesamte EU und für alle unsere Verbündeten. Und dass vor allem mit Blick auch auf die Ukraine-Hilfe, Ukraine-Hilfen oder auch andere sehr wichtige Dinge, gerade die Ukraine-Hilfen sollten meiner Meinung nach sollten nicht durch die USA aufgehalten werden, durch einen Präsidenten Trump. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass dort weiterhin Vernunft herrscht. Und auch wenn Biden, auch wenn man den vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal stärker kritisieren kann, ist das natürlich immer noch deutlich besser als ein Präsident Trump, der alles komplett um 180 Grad umdrehen würde und auch alle seine Partner, zum Beispiel auch Deutschland, damit meiner Meinung nach gegen die Wand stoßen würde. Deswegen ist das eine sehr große Hoffnung, die ich auf jeden Fall habe dieses Jahr. Und auf persönlicher Ebene, ja, würde ich so ein bisschen sagen, dass sich meine Noten wieder so ein bisschen verbessern insgesamt, weil es ja jetzt doch schon das zweite Halbjahr der 10. Klasse, was jetzt bei mir ansteht, und das geht ja dann auch irgendwann Richtung Oberstufe. Und ja, jetzt gerade bin ich nicht so ganz zufrieden mit meinem Schnitt, also da würde ich schon noch ein bisschen was, bisschen mehr machen wollen und einfach, dass sich das ein bisschen verbessert.
Ja, dann dürfte ich jetzt an der Reihe sein. Der Nachteil, wenn man als Letztes spricht, ist, dass schon sehr vieles vorweggenommen worden ist, zumindest politisch. Ich wollte eigentlich auch auf die USA-Thematik anspringen, beziehungsweise hoffe ich natürlich, dass es sich, was die schwelenden Konflikte auf der Welt angeht, eher zum Positiven entwickelt, dass die Sache im Jemen nicht noch weiter eskaliert, dass sich der Konflikt in Israel bzw. Palästina beruhigt und natürlich, dass die US-Wahlen irgendwie glimpflich ausgehen. Sicherlich ist Biden nicht der perfekte Kandidat, aber er ist immer noch besser als Trump. Und es stellt sich eben die Frage, wie sich die ganze Situation dort weiterentwickelt. Persönlich betrachtet bin ich eigentlich ganz zufrieden. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man immer an sich arbeiten. Und das würde ich mir auch für mich selbst vornehmen, dass ich einfach mich weiterhin in der Schule bestmöglich anstrenge und versuche, mein Leben trotzdem genauso schön zu genießen wie bisher.
Das war ein plötzliches Ende. Und bumm, war Schluss. Okay, als wenn ich jemand abgeschnitten hätte an der Stelle. Red nicht weiter. Ja, herzlichen Dank. Das war ein kleiner Vorausblick ja auch auf das, was uns thematisch in diesem Halbjahr oder Jahr begleiten wird. So viel können wir schon sagen. Wir haben bis zum Sommer vorgeplant und so ein Hauptthema jeweils gesetzt. Und da sind viele der Themen, die wir gerade gehört haben, auch mit dabei. Ich glaube, das macht ja auch Sinn. Aber wir sind heute nicht alleine. Wir haben natürlich auch wieder Hans dabei. Hans, schön, dass du da bist. Und vielleicht holen uns mal ab. Hans, hast du denn eine Hoffnung für das neue Jahr, politisch oder wenn du möchtest, auch persönlich?
Mir ist ein Motto eingefallen, ein Satz von Albert Camus. Der hat geschrieben, wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Sisyphus, dieser arme alte Grieche, der den Stein immer den Berg hochrollen musste und wenn er oben war, dann rollte er wieder runter. Das ist ja eigentlich eine undankbare Situation. Und Camus meinte aber, nee, dieser Sisyphus hat erkannt, dass dieser Fels, die Mühen, diese Aufgaben nun mal sein Schicksal sind. Und dieses Schicksal hat er angenommen. Und weil er es angenommen hat, ist er glücklich darüber. Und wenn wir uns angucken, ihr habt das ja alle genannt, in welchen Problemen die Welt im Großen und im Kleinen steht, dann sind das alles Steine, die jeden Tag hochgerollt werden müssen und dann wieder runterrollen und wieder hochgerollt werden müssen. Und wenn man in unterschiedlicher Weise an diesem Prozess von, ich würde es jetzt mal nennen, Aufklärung im weitesten Sinne teilnimmt, dann fühle ich mich da als glücklicher Mensch.
Das hast du aber schön gesagt. Wie lange hast du daran gearbeitet, an deinem Eingangsstatement, oder war es ganz, ganz spontan?
Spontan.
Respekt. Man merkt deine lange Erfahrung in diesem Bereich. Sehr schön, Hans. Schön, dass du da bist, auch im 2024. Und damit würde ich vorschlagen, lasst uns inhaltlich starten. Wie angekündigt, wollen wir im ersten Block zunächst auf die CDU schauen. Das macht aus verschiedenen Sinne Blick Sinn. Erstens haben wir die CDU, wie gesagt, schon häufig ja gestreift, inhaltlich noch nie schwerpunktmäßig betrachtet. Und zweitens ist es auch deshalb wichtig, weil wir ja im November zum Beispiel, als wir sehr intensiv mit Marcel Lewandowski über die AfD und den Umgang mit der AfD gesprochen haben, wie ein Hörer uns schrieb, in dem Gespräch zur AfD kam insgesamt 167 Mal das Wort, oder die Abkürzung CDU vor. Das macht deshalb interessant, weil, wie der Hörer schrieb, hatten wir das Wort AfD in der ganzen Aufnahme nur 18 Mal. Das finde ich auch interessant. Hab's nicht kontrolliert, wir vertrauen mal. Damit sieht man schon, das Gespräch und die Entwicklung politisch spielen sich halt nicht nur bei der AfD ab, sondern auch bei der CDU, aus guten Gründen. Man sieht die Umfragewerte der CDU, man sieht eine Entwicklung unter Friedrich Merz und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wohin entwickelt sich die CDU einerseits und natürlich auch andererseits, welche Bedeutung hat das für das deutsche Parteiensystem? Und für uns natürlich persönlich auch die Frage, welche Zukunft, Bedeutung hat das für uns selbst? Und diese Frage wollen wir heute nicht alleine betrachten, sondern haben uns dafür natürlich einen Gast eingeladen, einfach um so ein bisschen die Perspektive, unsere persönliche Perspektive zu ergänzen, um eine politikwissenschaftliche. Und wir freuen uns sehr, dass heute bei uns Thorsten Oppeland zu Gast ist. Hallo, Herr Oppeland.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie, warum sind Sie der CDU-Experte, den man fragen sollte?
Also letzteres will ich gar nicht beantworten. Das haben Sie so gesehen, mich eingeladen. Also ich habe tatsächlich in einem regelmäßig erscheinenden Sammelband über die Parteien nach der Wahl jetzt zweimal über die CDU geschrieben, habe auch mich ein bisschen mit der Ära Merkel beschäftigt. Also ich bin Politikwissenschaftler hier an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Bin dort eigentlich zuständig für vergleichende Regierungslehre, was eine internationalere Perspektive beinhaltet. Also andere Regierungssysteme, Parteiensysteme in anderen Ländern, aber eben auch Deutschland. Und tatsächlich habe ich mich in den letzten Jahren einerseits mit der CDU beschäftigt, aber vor allem auch ein bisschen mit der Situation hier in Thüringen, die ja sehr speziell ist. Nicht nur, aber auch für die CDU.
Ich fand es sehr interessant, wenn man sie googelt, das wissen Sie wahrscheinlich selber am besten, dann taucht immer Ihre Aussagen zur Wahl von Kemmerich damals auf. Das ist deshalb interessant, weil Sie ja da auch in Ihrer eigenen Universität sehr kritisiert worden sind. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, können Sie gleich mal einordnen. Da gab es eine Vorlesung, wo Sie von StudentInnen konfrontiert worden sind mit Ihren Aussagen und Sie sich dann dazu Stellung genommen haben. Stimmt das?
Das stimmt, aber nur halb. Also es war keine Vorlesung, sondern das war eine Protestveranstaltung, die, ich weiß gar nicht genau von wem, einberufen worden sind. Also ich hatte in der Tat ein Interview gegeben der hiesigen lokalen Zeitung, was sehr unglücklich war, weil ich aus einer Sitzung kam, aus einer Gremiensitzung und im Grunde den aktuellen Stand gar nicht hatte. Habe gesagt, okay, jetzt ist der Kemmerich gewählt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es ihm gelingt, eine Regierung zu bilden. Das heißt ja noch lange nicht, dass er mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Jetzt sind wir schon wieder dabei, mehr AfD zu erwähnen, wenn es um die CDU geht. Dass er mit Stimmen von der AfD gewählt wurde, heißt ja nicht, dass die AfD an der Regierung beteiligt würde. Das hat er ja von vornherein ausgeschlossen. Also insofern bin ich sozusagen von dem Ist-Stand ausgegangen. Und das wurde natürlich weiterhin so verstanden, als ob ich diesen Ist-Stand befürworte. Ja. Und das habe ich in einer, ja, ich weiß nicht, ob die Antifa der Veranstalter war, jedenfalls hing ein großes Banner von der Antifa im Hörsaal. Und da habe ich das erläutert, habe mich ein bisschen auspfeifen lassen und dann war es auch gut, ja. Ich hatte am Tag nach dem Interview, als ich morgens die Zeitung aufgeschlagen habe, habe ich schon gewusst, dass das nicht gut ankommen wird, weil die Überschrift, die war natürlich nicht von mir. Das machen dann die Journalisten selber und ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber das hat dem Ganzen einen Dreh gegeben, den ich eigentlich nicht intendiert hatte.
Naja, so kommst du halt manchmal bei solchen Diskussionen. Man kann es ja gerne nachlesen. Ich habe in die Shownotes mal einen Link gepackt, wo so eine Auseinandersetzung zu sehen ist. Ich fand das sehr interessant. Aber wir wollen heute nicht darüber sprechen, sondern über die CDU. Dafür sind Sie heute auch zu Gast. Und vielleicht fangen wir mal inhaltlich an, weil es macht ja Sinn. Es gab gerade das Grundsatzprogramm der CDU, was verabschiedet worden ist. Und natürlich stellt sich so ein bisschen die
Frage. Ist es bisher noch nicht, oder?
Ah, veröffentlicht wurde es erst. Sie haben recht.
Ja, das ist so. Bleibt ja ein Parteitag vorbehalten. Ja. Aber sozusagen der Entwurf ist vom Vorstand erstmal abgenickt worden.
Genau. Ja. Vielleicht könnten Sie mal ganz kurz skizzieren, was so die Kernelemente sind Und dann würde ich das mal gerne nehmen als Frage erstmal an euch, da können Sie danach sich gerne nochmal zu Stellung nehmen, wo ihr die CDU inhaltlich einschätzt, wenn ihr diese Kernpunkte hört. Also vielleicht so ein paar Kernelemente, die auffällig sind in dem Grundsatzprogramm.
Naja, das ist schwierig zu sagen, weil im Grunde ist die CDU keine große Programmpartei. Ja. Sie hat überhaupt erst in ihrer Geschichte sehr spät angefangen, überhaupt Programme zu entwickeln. Und ein Kernelement, was egal von welchem Flügel der Partei angeführt wird, ist immer das christliche Menschenbild, wobei häufig nicht sehr genau spezifiziert wird, was das eigentlich ist. Jenseits dessen geht eigentlich die inhaltliche Auseinandersetzung in der CDU um die Frage der drei Säulen. Die CDU sagt ja, sie sei christlich-sozial, sie sei liberal und sie sei konservativ. Und die Gewichtung zwischen diesen drei Säulen, die changiert etwas im Laufe der Zeit. Bei dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz wurde eben lange Zeit geargwöhnt, dass er sehr weit in Richtung konservativ verschieben würde. Das zeigt sich recht schnell, dass das so gar nicht möglich ist. Die Konstanten in der CDU sind sicher das Leitmotiv der sozialen Marktwirtschaft. Das ist nach wie vor auch in diesem Programmentwurf eine tragende Säule. Wobei gerade auch der Generalsekretär Linnemann dafür steht, diese soziale Marktwirtschaft etwas liberaler aufzufassen und auch ein bisschen in Richtung, ja, ich will nicht sagen Rückbau, aber zumindest das Sozialstaatliche nicht mehr so stark in den Vordergrund stellt. Das andere, was eine Konstante bei der CDU ist, und das gilt auch für das jetzige neue Programm, ist die Europapolitik, die starke Einbindung Deutschlands in die Europäische Union als ein tragender Mitgliedstaat. Das gehört sehr stark zur DNA der CDU. In vielen anderen Punkten, wo man Angela Merkel innerhalb der CDU vorgeworfen habe, sie würde das etwas zu sehr nach links verschieben, da wird man nicht in allen Punkten zurückgehen können. Also insofern diese Konservativverschiebung sehe ich nur in Ansätzen. Ja? Also beispielsweise was Frauenpolitik angeht, was Familienpolitik angeht, da sind die Pflöcke eingeschlagen und gerade der vorletzte Parteitag, glaube ich, war es, wo eine große Auseinandersetzung gegeben hat um den Begriff der Gleichstellung oder Gleichberechtigung. Und da haben sich die Konservativen eigentlich mit all ihren Punkten nicht durchgesetzt. Also insofern bleibt die CDU auch mit dem neuen Programm eine Partei der Mitte, die aber versucht, insofern ein konservatives Profil sich wiederzugeben, weil sie natürlich auch befürchtet, dass ein Teil der Wähler weggebrochen ist und die will man möglichst wieder zurückgewinnen. Dabei belasse ich es erstmal, denke ich.
Ja, ich würde es gleich mal öffnen, aber ich würde eure Position interessieren, wo ihr die CDU seht. Ich würde aber vielleicht mal, weil die das jetzt sehr, ich nenne es mal sehr positiv dargestellt haben, ich würde mal so zwei, drei Punkte nennen, die mich überrascht haben im Grundsatzprogramm. Und vielleicht könnt ihr die ja aufnehmen für eure Diskussion. Also auffällig war ja auf alle Fälle diese Elemente, dass man zum Beispiel eben Ehe durchaus eben nicht mehr nur als Ehe quasi in einer heterosexuellen Beziehung sieht, sondern auch durchaus geöffnet hat, das ist richtig. Aber dann sind mir Sachen aufgefallen, wie Migrationspolitik nur über Drittländer, sehr deutlich betont im Grundsatzprogramm, wohl wissen, dass das ja deutlich schwierig ist. Dann der, glaube ich, entscheidendste Satz für die Diskussion, Umgang mit dem Islam. Also ziemlich deutlich, also steht expressis verbis drin im Grundsatzprogramm, nur Menschen, die unsere Werte teilen, gehören, auch als Muslime, zu Deutschland. Dann der Bezug Energiepolitik Richtung Atomkraft hat mich überrascht, dieser deutliche Bezug, der da drin steht. Dann natürlich die Schuldenbremse, letzte Ausgabe gerne mal rein in die Diskussion darum, ganz klar. Und dann natürlich auch klassisch die Forderung nach einem Gesellschaftsjahr, wohl wissend, dass es ja schwierig in der Umsetzung wäre, weil wir haben ja schon extreme Nachwuchssorgen in der Jugend, / im Arbeitsmarkt. Und dann das gekoppelt so ein bisschen an Sprachtest für Kinder. Das waren so Sachen, die mir aufgefallen sind, jetzt erstmal bis auf einige Stellen ohne Wertung. Vielleicht nehmen wir die beiden Aussagen mal und gucken mal, wo wir sie einordnen würden. Aha, du kannst gerne mal starten, dann würde mich der Rest auch mal interessieren. Wo seht ihr die CDU? Und dann kann gerne Herr Oppeland am Ende nochmal so ein bisschen seine abschließende Position finden. Sie haben ja ziemlich klar gemacht, dass sie die Mitte irgendwie noch irgendwo sehen, da wo die CDU sich auch selber sehen kann. Aha.
Ja, mir fällt für die Einordnung ein Song von Peter Fox ein. Schwarz zu blau. Verschiedene Zeitungsartikel haben den auch zitiert, bewusst oder unbewusst, in ihren Überschriften. Und ich muss sagen, das Programm zeigt für mich genau diese Entwicklung, die bisher durch Aussagen einzelner Personen, einzelner Politiker in der CDU bestätigt wurde. Und zwar seh ich einfach eine breite Akzeptanz dieser konservativen Entwicklung, die ja bisher vor allem über Aussagen von Friedrich Merz zu hören war. Und eben die Verlagerung, wie Sie es schon genannt hatten, sehe ich sehr, sehr problematisch und auch als eine Annäherung AfD-Wählern gegenüber. Darauf kommen wir aber auch sicher nochmal zu sprechen. Und deswegen ja weniger als eine Chance, die die CDU meiner Meinung nach hätte nutzen können, aus der Oppositionsrolle heraus, sich neu zu ordnen, sondern vielmehr ja eine Bestätigung der konservativen Strömungen. Und ich habe auch gleich eine Frage, da wollte ich noch, kann ich die jetzt stellen, oder?
Lass ganz kurz vielleicht noch RB wäre mein Vorschlag und dann kannst du die Frage gerne nachschieben.
Hm. Ah, ja, hatte ich gar nicht gesehen.
Ja, also,
dafür bin ich da.
Also für mich finde ich, ist die Einordnung programmatisch bis auf mehr als eben ziemlich weit rechts von der Mitte, also nicht so weit wie die AfD, aber durchaus schon einige Schritte, fällt es mir das Ganze mir relativ schwer, denn ganz ehrlich, auf der Bundesebene hat die CDU irgendwie in letzter Zeit thematisch jetzt gar nicht mal so viel gebracht, außer alles, was die Ampel so in etwa falsch macht, also klar, Fehler, die gemacht wurden, seien sie groß oder klein, werden halt noch stärker vergrößert dargestellt, eben durchaus Oppositionsarbeit, aber auf einem Niveau, was eben so enorm polarisiert die Bevölkerung und eben das Ganze sehr problematisch macht, die CDU gewissermaßen als Katalysator in den letzten beiden Jahren eben für eine durchaus Extremisierung der Bevölkerung und Populismus, insbesondere durch Friedrich Merz, finde ich, ist es halt schwer, wirklich eine programmatische Einstufung eben vorzunehmen. Ein klar, Grundsatzprogramm existiert zwar durchaus, aber wie viel wird davon umgesetzt und, oder nicht umgesetzt, aber wirklich probiert anzustreben, das finde ich, ist bei der CDU sehr schwer, dadurch, dass sie extrem opportunistisch geworden ist. Im Ganzen, also so viel, wie sich so nur sein kann.
Herr Oppeland, wollen Sie vielleicht ganz kurz erstmal Bezug nehmen? Dann kann AHA gerne Ihre Frage hinterher schieben.
Vielleicht greife ich das letzte Stichwort mal auf: Opportunismus und Umsetzung. Man muss sich natürlich klar machen, was die Funktion so eines Programms ist. Gerade Grundsatzprogramme haben im Grunde mehr eine Aufgabe, die Mitgliedschaft zu aktivieren und in die Partei hineinzuwirken. Natürlich wird das Programm veröffentlicht, wird in den Medien diskutiert, aber mal ehrlich, wer liest denn das? Welcher zukünftige Wähler oder Wählerin liest denn das? Ja? Wenn es hochkommt, schaut man sich vor der Wahl das Wahlprogramm an, wo das alles konkretisiert und auf die nächsten Jahre zugespitzt wird. Das ist das eine. Das andere, Umsetzung. Natürlich ist die Funktion des Grundsatzprogramms in dem es vor allem nach innen wirkt, erstmal was die Politiker immer als CDU pur bezeichnen, also das, was sie wollen. Nun wird die CDU keine absolute Mehrheit gewinnen, weder in einer der Landtagswahlen noch bei der nächsten Bundestagswahl. Also insofern wird sie per se schon mal nicht alles von dem, was sie gerne durchsetzen möchte, durchsetzen können. Und dieser Opportunismusvorwurf und der Vorwurf der mangelnden Erkennbarkeit der CDU, Unterscheidbarkeit von anderen Parteien, das ist ja gerade etwas, was in der Merkel-Ära ihr immer wieder vorgeworfen ist. Ja. Insofern ist auch der Anspruch dieser Programmdiskussion das eigene wieder ein bisschen deutlicher zu machen. Was die inhaltlichen Punkte angeht, die Sie ansprechen, ob es das Pflichtjahr ist, das wird vom Bundespräsidenten meines Wissens auch unterstützt. Ob es Kernkraft ist, dass diese Diskussion haben wir bis weit in die FDP hinein gehabt. Man kann auch die Frage Klimaschutz und eher abgabenorientiert oder eher durch staatliches Handeln oder eher durch technologische Lösungen. Auch das wird in vielen Parteien diskutiert. Also das, wo ein bisschen stärker dieses Konservative akzentuiert wird, das ist in der Tat mit der Frage der Leitkultur ein Begriff, den Friedrich Merz ja schon Anfang der 2000er Jahre aufgegriffen hatte. Damals auch schon in der Öffentlichkeit sehr umstritten gewesen, innerparteilich eigentlich kaum. Ja. Auch Angela Merkel, als sie noch Anfang der 2000er Oppositionsführerin war, hat davon gesprochen, Multikulti sei gescheitert. Ja. Also insofern, klar, hier wird etwas anders akzentuiert, um die CDU erkennbarer zu machen, aber dass damit irgendeinem Populismus Vorschub geleistet wird, das hört man natürlich oft, aber ich habe das nie so recht verstanden, denn es ist natürlich die Aufgabe der Opposition, die Fehler der Regierung nicht nur aufzugreifen und aufzudecken, sondern auch zu thematisieren und in die Öffentlichkeit hineinzubringen und sich selbst als die Regierung im Wartestand sozusagen darzustellen. Wenn man klar machen will, dass man Opposition ist, hat man in dieser spezifischen Situation, wo man eine andere Partei, die noch deutlich rechts von den eigenen Positionen ist und immer sozusagen auf jede oppositionelle Position noch einen draufsetzen kann und die Sachen zuspitzen kann, verschärfen kann, ist man natürlich in einer sehr schwierigen Situation, genau diese Erkennbarkeit herzustellen. Ja. Sicher manche Äußerungen von Merz mit die Zahnarztgeschichte und so, das hat er ja teilweise auch wieder zurückgenommen. Das ist so ein bisschen Zuspitzung aus dem Bauch raus. Das ist nicht immer klug, aber das ist letztendlich in diesem Kontext zu sehen, dass man eben versucht, einerseits sich von der Regierung abzugrenzen. Ich meine, die führende Regierungspartei ist die SPD. In drei von vier Koalitionen von Merkel, das waren große Koalitionen, wo man mit der SPD gemeinsam regiert hat. Ja. Also insofern dieses Bedürfnis, sich davon etwas zu lösen und abzugrenzen. So, das soll erstmal reichen.
Hans, du kannst gleich, ich würde gleich aber ganz kurz nochmal eine Replik mehr erlauben, weil Sie haben jetzt die CDU sehr stark verteidigt und sicherlich kann man ja auch sagen, aus Sinne der Oppositionsrolle ist das schwierig, sich da irgendwie aufzustellen. Jetzt nehme ich aber mal Friedrich Merz bei seinen Worten, der damals gesagt hat, als er angetreten ist, er wolle die AfD halbieren. Halbiert hat er sie, weiß Gott nicht. Im Gegenteil, übernimmt er seine Talking Points sogar noch. Und dann nehmen wir mal das Beispiel Migration. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben im November mit Marcel Lewandowski über Populismus und AfD vor allem gesprochen. Und ein Hauptkritikpunkt, den man ja auch in der Wissenschaft relativ unisono lesen kann, ist, dass es ein Fehler ist, zum Beispiel diese Migrationspolitik als großes Thema so breit zu machen, wie er es ja zum Beispiel macht. Nicht nur durch das Auftreten, auf das Sie gerade eingegangen sind, sondern auch thematisch. Dann guckt man sich mal das konkreter an. Also im Grundsatzprogramm selber steht ja nicht sonderlich viel drin, außer Drittländer. Auf der CDU-Seite selbst steht ein bisschen mehr dazu. Und da ist man schon beim interessanten Duktus. Also neben der Forderung nach stärkeren Grenzkontrollen und Rückführungen, man benutzt das böse AfD-Wort hier mal nicht, explizit spricht man über die Forderung von sicheren Herkunftsstaaten, die Liste zu erweitern, die Forderung immer wieder nach Sachleistung statt Bargeld, wo die Wissenschaft ziemlich klar sagt, dass das auch kompliziert wird. Ich frage mich einfach, warum nimmt man diese Talking Points auf und warum, wenn die gerade sagen, es ist schwierig, sich selber aufzustellen, warum folgt man dann nicht seinem eigentlich doch christlichen Menschenbild und versucht gerade im Bereich Migration vielleicht nicht alle Türen zu öffnen, so weit würde ich ja gar nicht gehen, so realistisch wäre ich jetzt gar nicht, aber eine andere Position einzunehmen. Ich verstehe nicht, wenn man sich unterschiedlich darstellen möchte, wäre auch das die Chance zu sagen, über dieses Thema, das AfD besetzt ist, reden wir nicht. Warum bedient man das dann gerade? Und das machen ja alle Parteien, aber die CDU ganz explizit.
Sie haben natürlich recht, dass wenn dieses Thema in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, ist das etwas, was der AfD mehr nutzt als anderen Parteien. Andererseits kann man an dem Thema im Moment nicht vorbei. es ist einfach zu wichtig, was die Kommunen angeht, was die Bildungspolitik angeht. Wenn man jetzt sich die aktuelle Berichterstattung über den PISA-Test anschaut, das ist ja alles miteinander irgendwie verknüpft. Dann hieße nicht darüber reden, im Grunde das Thema und die Opposition in diesem Bereich alleine der AfD zu überlassen. Und das würde die Sache nicht besser machen. Wie gesagt, die CDU wird das, was die CDU pur nennt, nicht umsetzen können. Das gelingt nicht mal sehr viel rechteren Regierungen, wie beispielsweise der Meloni-Regierung in Italien. Ja. Da hat sich ja seit deren Regierungsübernahme wenig geändert. Also insofern ist das Teil dieses CDU-Dilemmas, dass es einerseits die Sichtbarmachung und die Kenntlichmachung dessen, was sie eigentlich will, sie darstellen muss, gleichzeitig sich abgrenzen muss gegenüber der noch rechteren und eben auch der Mitte-Links-Regierung, die wir im Moment im Lande haben.
Hans.
Das Wichtigste, was Herr Oppeland vorhin gesagt hat, ganz so, dass die EU eigentlich...
Hans, du bist ganz... Quasi Hans, stopp, du bist ganz stark abgehackt. Ja? Warte mal ganz kurz. Versuchen wir nochmal.
Ja.
Such mal nochmal. Nee, Hans, du musst ganz kurz mal gucken, was ist mit der Verbindung nicht ganz. Probier mal nochmal. Ich würde es mal kurz vorschieben. Dann kannst du gleich danach nochmal. Dein Bild steht auch gerade aktuell.
Dann probiere ich es mal. Geht's das mit dem Ton? Ja, okay. Ja, also zu den Punkten ist mir noch ein weiterer Aspekt aufgefallen. Ich sehe das grundsätzlich so, dass die CDU sich von vielen Außenfaktoren beeinflussen lässt, was ihr Selbstverständnis angeht und auch, wie sie handelt. Nicht nur seitens der AfD, sondern auch durch aktuelle Bestrebungen von Hans-Georg Maaßen Richtung Werteunion und Parteigründung. Und darauf zielt auch meine Frage ab. Inwiefern waren diese Entwicklungen absehbar innerhalb der Partei? Und hat das Grundsatzprogramm auch etwas mit diesen Bestrebungen zu tun? Stellt es ein Zeichen dar gegen beide Seiten? Inwiefern entspringen manche Punkte auch nicht unbedingt dem Selbstverständnis der CDU als Staatspartei, sondern, falls man das überhaupt noch so einordnen kann, sondern beiden Wählerschaften, die Richtung Werteunion und AfD abgehen könnten.
War das an mich die Frage? Soll ich das beantworten?
Ja, das richtet sich an
Sie. Natürlich, jede Partei ist ja in diesem Zwiespalt, dass Erwartungen an sie herangetragen werden, dass es verschiedene Flügel innerhalb einer Partei gibt. Und einer der Vorwürfe, die man der Parteiführung unter Angela Merkel gemacht hat, ist, dass sie diesen Teil vernachlässigt hat. In der guten alten Zeit, in Anführungszeichen, unter Helmut Kohl, da ist es der Partei eben noch gelungen, ein breiteres Spektrum einerseits mit dem sozialpolitischen Flügel, für den beispielsweise der langjährige Arbeitsminister Norbert Blüm stand, und andererseits auch einen, ja sagen wir mal, nationalkonservativen Flügel, für die beispielsweise der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger stand, dass man da ein großes Spektrum an Wählern hat ansprechen und abdecken können. Während in der Ära Merkel eigentlich eher die Zielsetzung war, Mitte-Wähler, möglichst sogar SPD-Wähler, entweder die berühmte asymmetrische Demobilisierung, zu sagen, eure Anliegen sind bei uns aufgehoben, ihr könnt entweder uns wählen oder ihr braucht gar nicht zur Wahl zu gehen. Jetzt haben wir irgendwie eine Störung.
Na, reden Sie mal weiter. Ich glaube, wenn, dann ist die Störung bei Ihnen selbst. Glaube ich jedenfalls.
Okay. Also dieses breitere Spektrum, was gelungen ist, früher abzudecken. Das ist heute eben nicht mehr so der Fall. Wenn Sie sich das anschauen, viele der in der Gründungsgeneration der AfD kamen ja ursprünglich mal aus der CDU, fühlten sich dort nicht mehr wertgeschätzt, fühlten sich nicht mehr aufgehoben. Das gilt natürlich auch so für solche Leute wie Maaßen. Maaßen, entschuldigen Sie mir den Karlauer, aber der überschätzt sich maßlos, ja. Der hat ja jetzt, will ja die aus der Werteunion eine Partei machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Aussicht auf elektoralen Erfolg haben wird. Aber für die CDU ist das insofern natürlich, bleibt das eine Herausforderung, als sie versuchen muss, eben ein gewisses Wählerspektrum abzudecken. Ja. Und das ist ihr in der Ära Merkel je länger, desto weniger gelungen.
Aha, willst du nochmal Bezug nehmen? Sonst würde ich den Ball zur Hand spielen, in der Hoffnung...
Ich möchte nur kurz darauf eingehen. Sie haben gesagt, dass in der Ära Kohl und davor verschiedene Persönlichkeiten auch die unterschiedliche Wählerschaft der CDU einfangen konnten. Ist das nicht jetzt auch in einem gewissen Teil gegeben? Es gibt ja nicht nur Friedrich Merz, er ist am lautesten und am prominentesten, aber durchaus auch liberale Stimmen in der CDU. Und ich sehe da kein Problem.
Das Problem ist der Elektorale, der sind die Wahlergebnisse, ja. Armin Laschet gehört sicher zu dem liberaleren Flügel, aber der ist eben bei der letzten Bundestagswahl nicht nur durch eigenes Verschulden, verstehen Sie mich nicht falsch, da ist auch viel Demontage von Seiten Söders und anderen im Spiel gewesen. Aber es gibt auch Liberale in der CDU, die durchaus erfolgreich sind. Ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren hier in Jena, aber komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, aus Kiel. Und da Daniel Günther, der Ministerpräsident, ist natürlich ein ganz anderer Typus als Friedrich Merz, hat aber dessen Wahl nicht, weil Merz hat ja 3 Anläufe gebraucht, ehe er dann zum Vorsitzenden gewählt worden ist. Er hat ihn nicht von Anfang an unterstützt, aber zum Schluss durchaus, ja. Und insofern dieses etwas Arbeitsteilige zu versuchen, eben verschiedene Wählergruppierungen und Mentalitäten in der Partei einen Ansprechpartner, aber auch eine, ja, wenn Sie so wollen, eine politische Heimat zu bieten, das ist nach wie vor das Ziel.
Ich möchte nur noch eine allerletzte These in den Raum werfen. Zumindest wirkt es jetzt auf mich so, dass ein Problem der niedrigen Wahlergebnisse auch irgendwo ein Personenkampf ist in der CDU zwischen, jetzt hatten Sie sie auch genannt, Söder, Merz, Linnemann und so weiter. Und inwiefern kann man die Wahlergebnisse oder die Umfragewerte durch diesen Konflikt erklären? Denken Sie, der spielt auch mit rein?
Natürlich. Bei den letzten Wahlen war das sehr, sehr dominant. Ja. Insofern ist es, glaube ich, aus Sicht der CDU ziemlich wichtig, dass sie rechtzeitig sich festlegt, wer Kanzlerkandidat werden soll und dass sie nicht selbst ihren eigenen Kandidaten demontiert. Im Moment scheint auch das Binnenverhältnis zwischen CDU und CSU einigermaßen zu funktionieren. Ja. Da hat der Friedrich Merz insofern einen gewissen Vorteil, weil er auch Fraktionsvorsitzender ist und die CSU-Landesgruppe natürlich Teil dieser Fraktion ist. Und mit Leuten wie Dobrindt kommt er ganz gut aus und die unterstützen ihn auch. Also insofern ist eine Konstellation, die so verheerend sich auswirkt wie beim letzten Mal, nicht sehr wahrscheinlich. Ja. Aber Sie haben völlig recht, das spielt natürlich eine enorme Rolle. Und wenn Sie sich die Medienberichterstattung angucken, dann wird es schon wieder so ein bisschen, ja, ich bin nicht dicht genug dran, um zu beurteilen, ob das wirklich Fakt ist oder ob das ein bisschen Mache ist, dass man den NRW-Ministerpräsidenten Wüst so ein bisschen als Gegenpol zu Friedrich Merz zu positionieren versucht und so ein bisschen die beiden so ein bisschen gegeneinander ins Feld schickt, ja.
Hans. Das darfst du, hoffentlich funktioniert es.
Ja, wir probieren es. Geht's jetzt? Wunderbar.
Du klingst
also der für mich wichtigste Satz von Herrn Oppeland kam ganz am Anfang, die CDU sei eigentlich nicht so sehr eine Programmpartei. So, das ist tatsächlich prägend. Die CDU, und ich bin nur alt genug, dass ich alle CDU-Kanzler von Adenauer angefangen, doch sehr bewusst erlebt habe. Die CDU, in der CDU diente die Programmatik, die Programme dienten eigentlich immer wesentlich zur Unterfütterung, wenn es denn nötig war, des politischen Führungs- und Machtanspruchs. Das ist die Funktion, die Programmatik bei der CDU immer hatte. Der CDU ging es um, und berechtigterweise, natürlich, so ist das in der Demokratie, es ging um Machtanspruch und um den Machtanspruch erreichen zu können, hat die CDU als eine klassisch bürgerliche Partei, sie ist aus dem Zentrum hervorgegangen, als eine klassisch bürgerliche Partei, die versucht hat, konservativ und liberal und christliche Strömungen der Gesellschaft zu vereinbaren, als Wählerklientel hinter sich zu versammeln. Das hat relativ lange ganz gut funktioniert. Es wurde dann mal unterbrochen durch Willy Brandt. Es wurde ein späteres Mal unterbrochen durch Gerhard Schröder, was die Christdemokraten immer als Kränkung empfunden haben. Das haben sie eigentlich diesen Sozis und vor allem den Grünen. Das waren für sie Betriebsunfälle der deutschen Geschichte sozusagen. Und eigentlich gehört der Führungsanspruch der CDU. Und das, was wir jetzt erleben an Programmatik, ist, glaube ich, in der Tat geboren aus der Erkenntnis, dass Deutschland, die deutsche Gesellschaft, nicht mehr das ist, was sie 70 Jahre lang gewesen war, dass wir nämlich auf der Sonnenseite der Weltgeschichte gelebt haben. Deutschland gehörte zu den 20% der Weltgesellschaft, die 80% des Reichtums, der Ressourcen und so weiter verzehrt und verbraucht haben. Und das ist jetzt nicht mehr so einfach haltbar und umsetzbar. Und dann kommen damit in Verbindung Phänomene, die etwas mit Globalisierung zu tun haben. Sowohl die ökonomische Konkurrenz aus verschiedenen Ausländern, wie auch die Tatsache der Migration, das ist Ausdruck von Globalisierung. Das ist etwas, was sozusagen den dauerhaft gewünschten Erfolg von Deutschland als einer internationalen Sonnenseitengesellschaft in Frage stellt. Und daraus resultiert eben eine Verunsicherung großer Teile der Bevölkerung, die nach wie vor dieses darauf beharren, dass dieses Versprechen, was Politik gegeben hat und was sie selber auch als Anspruch haben, dass das erfüllt wird. Und davon profitiert diese Partei, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Die behaupten nämlich jetzt, weil die anderen alle versagt haben. Die versagen euch eure berechtigten Ziele. Deswegen werden die sozusagen zum Teil als Hoffnungsträger, zum Teil einfach als Strafaktion, als Protest gesehen. Und was die Union jetzt macht, ist ein Stück weit in der Programmatik aufzunehmen, das, was die, was das zentrale Thema dieser Mobilisierung, dieser Diskursverschiebung nach rechts zu sein scheint, nämlich die, ich nenne es jetzt mal, die Migrationsfrage. Pia, du hast vorhin gesagt, zu Recht, die Tatsache, jetzt über die sichere Drittstaatenregelung zu gehen, egal ob und wie das umsetzbar wäre, da hätte ich in der EU auch Riesenzweifel, das ist gar nicht machbar. Das ist aber, das ist die programmatische Scheidung von Angela Merkel und der Politik, die sie vorgegeben hat, die für, sowohl für die CDU als auch für die SPD schwierig war, weil in dieser Zeit sich die SPD als eine konservative sozialdemokratische Partei erwiesen hat und die CDU als eine sozialdemokratisierte konservative Partei. Da war so viel Schnittmenge und so viel Konkurrenz da drin, dass da Unterscheidungen schwieriger werden und wurden. Und das, was Merz jetzt macht, ist mit dieser Programmatik versuchen, diese Schnittmenge wieder zu trennen und wenigstens vom Anspruch her zu sagen, nein, da sind wir ganz anders. Und gleichzeitig werden aber, und das ist für mich, und damit höre ich auch auf, der politisch bedenklichste Punkt, man nimmt das Narrativ und ein Stück weit der Analyse und Behauptung der AfD und anderer völkischen Strömungen auf. Das steckt im Kern sozusagen hinter diesem Ansatz der Drittstaaten. So. Deswegen ist das, es ist eine Programmatik einer Nicht-Programmpartei, die aber ein Stück weit auch eine Diskursverschiebung mit bedeutet. Und wem das am Ende nützt, das werden wir ja in den Wahlen sehen.
Wenn natürlich eine Nicht-Programmpartei mit Friedrich Merz in den Wahlkampf gehen möchte, na gut, dann ist das vielleicht eine grundsätzliche Problematik. Ich will nur ganz kurz sagen, ich gebe Hans, gebe dir wie immer vollkommen recht. Ich finde nur zwei Sachen dann sehr bedenklich. Also man weiß ja ziemlich genau, dass der CDU jedes Jahr ihre Wähler wegsterben, Demografie lässt grüßen. Und dann ist es vielleicht trotz all den Sachen, die du zu Recht dargestellt hast, bedenklich, wenn man dann eben gerade nicht programmatisch Richtung Zukunft geht. Denn das hätte man hier machen können und bewusst einen Gegenpart setzen können. Ja, mir ist klar, warum man das macht und welche Ziele dahinter stecken. Ich finde es aber problematisch, weil es dann vielleicht genau dieses Gegennarrativ hätte sein können, was wir uns so oft wünschen. Aber das sehen wir auch bei anderen Parteien, dass die es genauso aufnehmen. So, TM, du hast lange genug gewartet. Du darfst. Sorry.
Ja, also ich habe gar nicht so viel beizutragen, weil ich nicht sonderlich bewandert bin in der Thematik. Aber ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt ist, dass sich die Opposition oder die Oppositionsrolle der CDU noch herausbildet, sage ich mal. Weil sie hat ja 16 Jahre am Stück regiert und dementsprechend war die gesamte politische Entscheidungsfindung, worüber man spricht, natürlich immer in anderen Händen beziehungsweise in der eigenen Hand. Und jetzt muss sich die CDU eben damit zurechtfinden, in der Opposition zu bestehen, beziehungsweise sich Wählerschaft anzueignen oder zu behalten. Und wie Sie eben schon gesagt haben, der demografische Wandel spricht eben der CDU entgegen. Und da stellt sich die Frage, wie man eben neue Wähler mobilisieren kann. Und ich denke, dass dementsprechend das Ganze sich in so einer Findungsphase befindet, gerade da eben Merkel weg ist. Das heißt, vielleicht auch eine Identifikationsfigur für viele, die sehr lange CDU gewählt haben. Und dementsprechend stellt sich die Frage, und ich denke, dass es deswegen auch so einige innere oder interne Machtkämpfe gegeben hat, jetzt in den vergangenen Jahren, die eben darauf beruht haben. Und das wird natürlich auch die Position der CDU geschwächt haben. Und jetzt, wo sich das ein bisschen geklärt hat, ist natürlich die Frage nach dem, was man eigentlich vom Programm her machen sollte, machen könnte.
Vielleicht nehme ich das mal als Vorlage, Herr Oppeland, denn wir haben ja schon angesprochen, die Oppositionsrolle der CDU, in der sich gerade befindet. TM hat zu Recht darauf verwiesen, dass es ja eine problematische Situation irgendwie ist, in der man sich befindet. Nicht nur personell musste man sich ja irgendwie neu ordnen, sondern auch inhaltlich, programmatisch. Darüber haben wir schon gesprochen. Man bekommt aber so ein bisschen das Gefühl, dass die CDU ihre Oppositionsrolle und vor allen Dingen über den Bundesrat ja auch nicht nur inhaltlich ausspielt, sondern es wird ja bewusst blockiert, wo nur blockiert werden kann. Jedenfalls so der Eindruck. Wie würden Sie denn insgesamt diese Oppositionsrolle der CDU einschätzen und die Übernahme dieser Rolle, die sie ja nun über Jahrzehnte ja eigentlich nicht hatte?
Also mein Eindruck ist eher ein anderer als das, was der Vorredner eben sagte. Wir sind gerade eigentlich nicht mehr in der Findungsphase, sondern eigentlich ist der Tenor der öffentlichen Kommentare in den Medien und so, dass das überraschend schnell gegangen ist, dass Merz das hinbekommen hat. Weil Merz diese Rolle als Oppositionsführer im Bundestag kennt, von den frühen 2000ern her, und dort sehr schnell sozusagen diese Rolle angenommen hat und auch ausfüllt. Ich würde gerne nochmal auf das demografische Problem zurückkommen und auf die Wählerentwicklung unter Merkel. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse bei den Bundestagswahlen anschauen, dann hat Angela Merkel eigentlich nur eine einzige Bundestagswahl wirklich überzeugend gewonnen, und das war die von 2013. Alle anderen sind mit nicht unerheblichen Verlusten einhergegangen, die sich natürlich aus dieser Konstellation der Großen Koalition ergeben haben. Also diese mangelnde Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit der Parteien, die hat bereits zu Verlusten geführt. Das ist nicht so, dass die Verluste jetzt erst nach Merkel begonnen haben, sondern die sind im Grunde die ganze Ära Merkel erkennbar gewesen. Und das hat nicht nur mit Demografie zu tun. wenn Sie sich die Wählerstruktur, die Altersstruktur der Wähler etwa der SPD ansehen, ist das, was die Altersverteilung angeht, mindestens genauso problematisch wie bei der CDU. Ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie weit das ironisch gemeint ist, auch eine lebenszyklische Zunahme von konservativen Einstellungen, sodass vielleicht der ein oder andere Wähler der CDU auch nachwächst, ja, im fortgeschrittenen Alter. Aber das lasse ich mal dahingestellt sein. Also das ist, glaube ich, gar nicht mal das Hauptproblem, sondern tatsächlich diese mangelnde Unterscheidbarkeit und eben das, was ich vorhin schon sagte, dass es nicht mehr gelingt, eine gewisse Breite der Wählerschaft abzudecken. Sie hatten eingangs erwähnt diesen Anspruch, den Friedrich Merz ganz am Anfang seiner Kandidatur mal kundgetan hat, die AfD zu halbieren. Ja. Das hat er später deutlich runtergefahren, diese Rhetorik. Das geht ja ein bisschen zurück auf dieses alte Diktum von Franz Josef Strauß, es darf keine demokratische Partei rechts von uns geben oder demokratisch legitimierte Partei rechts von uns geben. Aber es sind zwei verschiedene Dinge, eine Partei rechts zu verhindern, deren Aufkommen zu verhindern und sie wieder wegzubekommen, wenn sie einmal da ist. Ja. Wenn wir uns anschauen, das Beispiel der 90er Jahre, als wir schon mal eine Partei hatten, rechts der CDU, die spektakuläre, wenn auch kurzfristige Erfolge gefeiert hat, das waren die Republikaner und die damals auch schon mit dem Thema Migration in den Wahlkampf gezogen sind und Erfolge errungen hat. Und die Reaktion damals war der berühmte Asylkompromiss der beiden großen, damals noch großen Parteien der Union und der SPD, die das Grundgesetz geändert haben und dann tatsächlich für einige Jahre dafür gesorgt haben, dass die Zuwanderungszahlen etwas geringer wurden. Was wir bei der Migration ist das enorme Problem heutzutage, dass wir zwei verschiedene Diskussionsstränge haben, die immer wieder vermischt werden. Ja. Wir haben auf der einen Seite die Asylmigration, die darauf zielt, auf dieser Schiene nach Deutschland hineinzukommen. Und auf der anderen Seite haben wir einen akuten Fachkräftemangel und das Interesse der deutschen Seite, qualifizierte Zuwanderung zu ermutigen. Im Moment ist gerade der Bundespräsident mit dem Arbeitsminister Heil zusammen in Vietnam und da verhandeln sie über Verträge, Arbeitskräfte anzuwerben. Ja. Das sind eben nicht dieselben Leute. Und dadurch, dass diese beiden Dinge immer vermischt werden, ist das so schwer, auch zu einer Lösung der Frage zu kommen. Natürlich weltoffen, das ist auch eine Position, die Wirtschaft sehr stark vertritt, die ja ihr eigenes Bedürfnis nach Arbeitskräften vor Augen hat. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch große Teile der Bevölkerung, denen das zu viel wird, die diese starke Zunahme der Migration eben nicht positiv beurteilt, aus welchen Gründen auch immer. Und auch darauf muss man irgendwie reagieren. Und das sind genau die Punkte, die Sie vorhin angesprochen haben, Leitkultur, Sprachtests und so weiter, die aber tatsächlich nicht nur in der CDU diskutiert werden.
Ja, man könnte an der Stelle ja auch modern reagieren und sagen, ja, wir sind eine weltoffene Gesellschaft, wir sind Multikulti, wir haben genug Beispiele dafür und könnte das ja entsprechend auch vorleben und nicht sagen, hier, wir müssen Sprachtests, also abgesehen davon, dass Sprachtests an bestimmter Phase vielleicht sogar ein sinnvoller Schritt sind, wenn man sie gut situiert, aber nicht mit dem Duktus hier, Deutsch ist Voraussetzung und sonst geht gar nichts, weil das ja wissen die Wirkungen, die man damit suggeriert. Aber aha, ich würde den Ball rüberspielen. Wir müssen dann auch die Brücke gleich mal nehmen danach Richtung der Partei, die wir nicht mehr nennen dürfen beim Namen. Die Voldemort-Partei heute so oder so, keine Ahnung.
Ja, das davor noch ein Punkt zum Verständnis der CDU. Ganz am Anfang hatten Sie gesagt, ach, jetzt habe ich den Punkt vergessen, komme ich gleich nochmal drauf zurück, zum Verständnis der CDU. CDU selbst kritisiert die Unzufriedenheit verschiedener Kompromisse der Ampel oder auch nicht gelungener Kompromisse. Und was ich in dem Programm selbst sehe, ist ein sehr stringenter Kurs, der eben genau das Gegenteil der Ampelversuche einschlägt, was ja auch letztlich der Sinn und Zweck einer Opposition ist. Aber da wiederum stellt sich mir die Frage, wie wie möchte sich die CDU mit diesem Programm der Wählerschaft präsentieren, der Wählerschaft als vernünftige Regierungspartei präsentieren? Ist das überhaupt möglich, dass die Wählerschaft einer Partei, die auf diesen einen Kurs festgefahren ist, das Regieren wieder zutraut? Und jetzt fällt mir auch der andere Teil wieder ein. Sie hatten am Anfang gesagt, dass das Grundsatzprogramm kaum jemand lesen würde. Und dem stimme ich zu. Ich habe es selbst auch nicht gelesen. Ich habe lediglich Ausschnitte verfolgt. Aber die werden ja trotzdem deutlich und sind auch publik gemacht worden. Und bis Mai wird sicher auch noch mehr über die Punkte gesprochen werden, bis zum eigentlichen Beschluss auf dem Parteitag. Daher sehe ich das nicht ganz so wie Sie und würde dem widersprechen. Denke, dass die Punkte entscheidender sind, als Sie das vielleicht im Moment angedeutet haben. Und da wollte ich auch nochmal an die anderen fragen, also an euch in der Runde, inwiefern ihr den Einfluss des Programms insgesamt beurteilt für die Bedeutung der CDU als Regierungspartei bei den nächsten Wahlen.
Wollen wir die Frage erst an den Gast richten? Ich glaube, er hat schon ziemlich klar gemacht, aber...
Jetzt habe ich gerade so ein bisschen abgeschaltet, weil ich dachte, jetzt sind die anderen dran. Ich glaube nicht, dass das der CDU ein Image beschert, nicht regierungsfähig zu sein, weil sie doch immer deutlich macht, dass sie letztendlich auch kompromissfähig ist und dass sie in Koalitionsverhandlungen natürlich auch nicht genau den Anspruch wird durchsetzen können, den sie jetzt erhebt, nämlich CDU pur. Koalitionen sind Kompromisse und sie hatten am Anfang mal das Wort der Staatspartei, ich würde sagen staatstragende Partei, und als das versteht sich die CDU natürlich immer noch und in erster Linie, ja. Und insofern wird sie selbstverständlich Kompromisse eingehen und nicht eben dieses CDU pur durchsetzen wollen. Aber Sie haben insofern recht, dass Personen enorm wichtig sind und die auch ein bestimmtes politisch-inhaltliches Profil den Wählern gegenüber symbolisieren und transportieren. Aber da scheint im Moment so eine gewisse Kohärenz hergestellt worden zu sein, was einerseits das Image von Friedrich Merz angeht und eben den Inhalten, die CDU jetzt sich auf die Fahnen schreibt. Entscheidend ist letztendlich, dass sie das nicht absolut setzt, sondern in der Tat auch zur Mitte hin und zum liberalen Spektrum hin Personen präsentiert, die das symbolisieren können, was sie aber durchaus kann. Und es ist ja so, Sie hatten eben nach dem Bundesrat gefragt, dass sie da so ein enormes Blockadepotenzial hat. Das sehe ich eigentlich gar nicht so, weil sie in so vielen unterschiedlichen Koalitionskonstellationen in den Ländern regiert, ja. In allem, was sie im Bundesrat macht, muss sie sich ja vorher mit ihrer jeweiligen Landeskoalition einigen. Und in gar nicht so wenigen Fällen sind da Ampelparteien mit dabei, ja? Sei es die Grünen, sei es die SPD oder auch die FDP. Insofern, obwohl, wenn ich jetzt mal eben das so durchgehe, ich weiß gar nicht, ob die CDU irgendwo noch mit der FDP regiert. Ich glaube, im Moment fällt mir gar nichts ein, aber vielleicht übersehe ich auch was. Also insofern, diese Frage der Blockade spielt in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, deswegen keine Rolle, weil sie im Moment auch gar nicht so stark ist.
RB, möchtest du gleich ansetzen?
Also ich würde nur diese Aussage durchaus anzweifeln, weil ich bezweifle, dass die Koalitionsparteien in den Ländern sich auch eindeutig dagegen entscheiden würden. Und wir sehen ja, es hat ja auch die letzten Jahre funktioniert. Also die Jahre, als die CDU noch in der Großen Koalition eben regiert hat, da haben sich dann ja nicht die Länderregierungen, in denen eben auch andere Parteien, oppositionelle Parteien, eben beteiligt waren, dort haben sich diese ja auch nicht dagegen gestellt. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass wir eben jetzt eben einen markanten Blockierungsmechanismus im Bundesrat sehen, insbesondere bei Themen wie Bürgergeld. also wo es eben ein besonderes soziales, ja, soziales Zentrum gibt, dass dort eben insbesondere, also ziemlich jedes Bundesland eben sich dort entgegengestellt hat und es eben so dazu kam, dass es immer weiter runtergehandelt wurde, was eben durchaus auch von Friedrich Merz auf der Bundestagsebene eben auch gefordert wurde. Also ich würde schon sagen, dass es sich um einen Blockademechanismus handelt.
Da gibt es auch eine sehr gute Analyse von der Lage, diesem Podcast, den wir so häufig hier zitieren, muss man leider sagen, die haben auch ein sehr gutes Buch geschrieben, in dem sie das ja auch aufschlüsseln. Dazu kommt ja dann im Bundesrat, dass die Abstimmungen ja so sein müssen, dass die Bundesländer ja selbst einheitlich abstimmen müssen. Wir denken damals mal an den Fall Berlin, wo dann mal ein Gesetz entsprechend aufgrund dessen, dass es nicht passiert ist, einkassiert werden musste. Und dann kann man sich auch enthalten. Und Enthaltung gilt ja nicht als Zustimmung. Und so fährt die Union diesen Weg ja relativ erfolgreich. Ich will vielleicht zum Schluss nochmal den Blick auf die Partei, die wir nicht nennen dürfen, werfen, weil wir heute schon sehr häufig auch darüber gesprochen haben, dass es da durchaus Übergänge gab. Und die eigentlich entscheidende Frage, die wir auch in diesem Podcast hier schon sehr häufig diskutiert haben, ist die dieser großen Metapher Brandmauer, die ja nicht nur auf kommunaler Ebene schon häufig gefallen ist, sondern wir hier im Podcast oder JS, ich zitiere sie mal, gesagt hat, diese Brandmauer gab es nie und wird es nie geben. Die Frage also, wie die Beziehung zwischen CDU und AfD ist, ist nicht nur wegen der Enthüllung vom Korrektiv, glaube ich, von besonderer Bedeutung, sondern eigentlich auch ganz generell. Und vielleicht, Oberland, Sie können ganz kurz sich zurücklehnen nochmal, wäre das als Schlussfrage ganz interessant, wie ihr quasi diese Beziehung zwischen CDU und AfD einschätzen würdet. Und vielleicht auch besonders prognostisch ein bisschen gesehen, wohin kann sich das quasi noch entwickeln? Also wäre, ist das in irgendeiner Weise möglich, dass es da Annäherung gibt, über kommunaler Ebene hinaus? Oder wie seht ihr die Gesamtentwicklung? Der B kann gerne erstmal starten.
Also vielleicht schon mal im Voraus gesagt, ich glaube momentan wird die CDU es sich in keinem Fall trauen, jegliche Annäherung zur AfD eben so in etwa durchgehen zu lassen, eben auf den Führungsebenen. Also es ist schon sehr erstaunlich, wie schnell sich Friedrich Merz eben zu den Korrektivrecherchen geäußert hat und sich eben ganz klar von der AfD abgegrenzt hat, was durchaus jetzt bei anderen Personen der CDU bzw. Schwesterpartei jetzt nicht sehr schnell geschehen ist. Zu ähnlichen, also nicht in solch einem Ausmaß, aber durchaus gleich prekären Vorfällen nicht geschehen ist. Und ich persönlich würde sagen, also klar, dadurch, dass es eben die einzige wirklich noch große konservative Partei ist, die eben rechts von der Mitte steht, und dadurch sehr AfD-nah ist, gibt es natürlich eine gewisse Schnittmenge. So in etwa die Hardliner-Seiten der CDU werden einen gewissen Überschneidung mit dem ehemals bürgerlichen Kern der AfD, welcher wahrscheinlich schon seit Jahren tot ist, gehabt haben. Und das haben wir auch gesehen, es gab ja eben durchaus populistische Aussagen von CDU-Politikern, sei es auch die Aussage von Friedrich Merz zu dem Zahnarzt, auch wenn sie vielleicht zurückgenommen wurde, aber der Schaden wurde angerichtet. In der Bevölkerung hieß es dann eben, wurde das durchaus auch oft nachgeplappert. Und das ist die Gefahr beim ganzen Populismus. Und so, also finde ich, wie immer oder sehr oft, dass JS da passende Worte gesagt hat, es wird auf jeden Fall keine mehr geben. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich würde sagen, dass es durchaus in einem gewissen Zeitraum, wenn eben diese Korrektivrecherche so in etwa langsam weggeheilt ist, es durchaus noch mehr Annäherungsversuche geben, wenn sie langsam geschehen, wenn es eben eine breite Mehrheit gibt. Dann kann ich es mir durchaus vorstellen, dass es eben wirklich Kooperation zwischen CDU und AfD gibt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es eindeutig genug abgegrenzt ist.
Meiner Meinung nach. Also sowohl thematisch als auch personell sind die Verknüpfungen ja an bestimmten Stellen ziemlich gut sichtbar. Und ich glaube auch allein das Problem, dass die CDU, finde ich, an vielen Stellen es auch nicht öffentlich gut genug deutlich macht, wie sehr man sich davon distanziert, unterstützt irgendwie nochmal. Dazu gehört natürlich der Populismus jetzt als Einzugang möglicherweise dazu. Aha, mich würde Hans' Position auch noch interessieren. Herr Oppelan, Sie können dann gerne den Abschluss bilden.
Ja, ich sehe, dass gerade Merz den Spagat zwischen Wählerfang und Abgrenzung zur AfD versucht, aber wie Sie gerade auch gesagt hatten, nicht unbedingt erfolgreich. dass es oft an der eindeutigen Abgrenzung fehlt. Jetzt hat er die Proteste begrüßt, aber ja, sich trotzdem von einem Label distanziert. Und ja, da sehe ich ein bisschen das Problem, dass es die CDU an sich wieder zu, also ihre ursprünglichen Wähler zurückgewinnen möchte. Das aber über die letzten Monate sichtbar wurde, dass es durch ein Kopieren der Taktiken, Kopieren bestimmter Phrasen nicht gelingt. Und ich bin gespannt, welchen Weg sie weiter einschlägt, welche Alternativen ja, sie im Kopf hat, was sie sich überlegt, was sich die Parteispitzenmitglieder überlegen. Aber aktuell sehe ich ein bisschen zu viel Tendenz Richtung Schwarz zu Blau, insbesondere in öffentlichen Statements, Reden, Formulierungen. Ja.
Mir geht das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Aha, du hast da was geschafft. Hans?
Ja, ich glaube, man kann das im Moment überhaupt noch nicht sagen, wie das passieren wird vor der nächsten Bundestagswahl. Wenn es keine Neuwahl gibt, haben wir, ich glaube, 3 Landtagswahlen, eine Europawahl. Da wird es sehr, sehr drauf ankommen, wie dieses blaue Lager, blau-braune Lager, sich positioniert. Das ist ein Faktor, auf den die CDU reagieren wird, auf der einen Ebene. Auf der anderen Ebene muss und wird die CDU auch reagieren auf das, was sich zivilgesellschaftlich tut. Wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, was wir da am Wochenende erlebt haben. Das waren über 1 Million Menschen, die relativ spontan auf die Straße gegangen sind und von sich aus gesagt haben, so, jetzt reicht's. Ich weiß gar nicht, ob die CDU-Führungsebene nur begeistert war über diesen massenhaften Protest. Auf der einen Seite ganz bestimmt, weil das demokratischer Aufstand ist. Auf der anderen Seite rechnet die CDU wohl nicht damit, dass größere Teile dieses Protestes nachher im Wahlverhalten ihr zugutekommt. So, das heißt also, die CDU-Führung nochmal unter dem Gesichtspunkt Machterhalt beziehungsweise wiederum Machterwerb, wird sehr genau gucken, wie sich sowohl die Parteienlandschaft, das Wahlverhalten als auch die zivilgesellschaftlichen Artikulationen manifestieren und wird dann sehen, wie sie, und das kann lokal auf Landesebene und auf Bundesebene sehr unterschiedlich ausfallen, wo sie da welche Positionen und Bündnisse und auch Positionsannäherung vornimmt oder nicht. Wenn 30% AfD wählen, dann heißt das ja erstmal, dass 70% nicht AfD wählen. Und zwar sehr entscheidend. Wird die Position der CDU eine solche sein, dass sie sagt, für den Machterhalt ist uns mal relativ wurscht, was die 70 sagen, da müssen wir eben mit den 30 irgendwie kooperieren? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn es so etwas wie eine Brandmauer geben sollte, dann ist es, glaube ich, nicht eine programmatisch fundierte und abgeleitete, sondern es ist eine Brandmauer, dass die CDU-Führung und Merz, der da sehr ehrgeizig ist, an allererster Stelle überlegen wird, was ist förderlich und was ist hinderlich für unseren Weg zurück an die Spitze der Macht. So, aus dieser Überlegung, denke ich, wird sich das Verhalten der CDU viel wesentlicher ableiten als aus Fragen, wie nah sind wir jetzt an denen eigentlich dran oder nicht. Und deswegen, weil das volatil und im Fluss ist, könnte ich im Moment da überhaupt gar keine Prognose geben.
Umso klarer müsste man es weiter begleiten. Herr Oppeland, Sie haben das Schlusswort.
Aus dem bisherigen dürfte nicht überraschend sein, dass ich da teilweise etwas anders das sehe. Ist immer die Frage, wie definiert man Brandmauer? Brandmauer heißt nicht kooperieren und vor allem nicht koalieren. Und ich glaube nicht, dass sie davon in absehbarer Zeit runterkommen. Jetzt muss ich mal den hier in Thüringen, den Landesvorsitzenden und Oppositionsführer zitieren, der offen sagt, wenn ich mit der AfD an die Macht, mit Hilfe der AfD an die Macht kommen wollte, dann hätte ich das in den letzten Jahren längst tun können. Das will ich aber nicht. Ja. Also insofern muss man, glaube ich, ein bisschen Grundüberzeugung selbst CDU-Politikern zubilligen, dass sie das tatsächlich nicht wollen. Ist was anderes, wenn man einen Gesetzesentwurf einbringt, darüber mit den Ampelparteien, beziehungsweise hier in Thüringen mit Rot-Rot-Grün redet, keine Unterstützung findet, den Antrag dann einbringt und wenn dann die AfD mit zustimmt und der so eine Mehrheit gewinnt, ein genuinen CDU-Antrag, dann heißt das nicht, dass es keine Brandmauer mehr gäbe. Ja. Das Beispiel CDU hier ist insofern ja bezeichnend, weil wir seit der seit dem Vorfall der Kemmerich-Wahl hier ja eine Minderheitsregierung haben. Und Jahr für Jahr hat die CDU dafür gesorgt, dass der Haushalt der rot-rot-grünen Minderheitsregierung das Parlament passieren konnte. Das hätte man blockieren können, hat man aber nicht getan, aus staatstragenden Motiven. Ja. Sondern nebenher versucht, ein bisschen ab und an mal deutlich zu machen, hallo, wir haben zwar die Haushalt immer durchgewunken, aber letztendlich sind wir immer noch Opposition. Ja. Also insofern glaube ich, dass es diese Brandmauer, was den als Koalitionsoption, dass es die nach wie vor gibt und dass die auch nicht auf absehbare Zeit überwunden werden kann. Unter anderem aus dem, was Sie eben sagten, zivilgesellschaftliche Diskurse und so weiter. Also ja, das wäre für die CDU, glaube ich, auf absehbare Zeit ziemlich selbstmörderisch, das so zu machen, wie beispielsweise in Schweden oder zeitweilig auch in Österreich, wo ja genau sowas passiert ist, ja, wo Mitte-Rechtsparteien mit den populistischen Rechtsparteien koaliert haben. Also das ist in Deutschland, glaube ich, für die nächsten Wahlzyklen noch keine Option. Ob das für ewige Zeiten so sein wird, das weiß niemand, auch ich nicht. Aber für die nächsten Jahre sicherlich nicht.
Man möchte daran glauben, was Sie sagen, so richtig glaube ich an diese Brandmauer immer noch nicht. Aha, glaube ich, hat die gleichen Zweifel. Möchtest du nur mal ganz kurz? Die Minute nehmen wir uns noch.
Ja, okay. Ich glaube, ich muss jetzt hier keine Aussagen zitieren. Aber gerade dieser Kuschelkurs über die letzten Monate lässt mich extrem daran zweifeln, dass die CDU nicht zumindest weitere Anträge oder weitere Schritte auf die AfD zumachen wird. Es kann gerade durch die Ampelkritik jetzt, die natürlich auch als Oppositionspartei gerechtfertigt ist oder in ihrer Position gerechtfertigt ist, verliert die CDU weitere Koalitionspartner. Und durch ihr Programm grenzt sie sich viel stärker von anderen liberaldemokratischen Parteien ab als von Positionen der AfD. Die Schnittmengen verändern sich. Und da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten, wo in Zukunft noch Schnittmengen gefunden werden sollen.
Ja, ich würde sogar noch ergänzen, wenn ich noch ganz kurz darf, also der von Ihnen genannte Fall, ja, wo quasi eine Abstimmung mit AfD-Mehrheit gewonnen wurde und man ja sagt, es ist ein CDU-genuiner Antrag, was können die dafür? Ja, ist ja irgendwie Demokratie, wenn da Mehrheiten gewonnen werden. Gleichwohl ist in dem Fall der Fall ja doch so, dass es ziemlich klar war, wie die AfD abstimmen wird. Und verdammt, also entweder ich setze mich gegen diese Antidemokraten ein, dann muss ich eben auch gegen meinen eigenen Antrag stimmen, so doof das dann klingt. Oder ich mach's nicht, dann akzeptiere ich aber ein bisschen so einen schleichenden Prozess, den ich schon problematisch finde. Weil wo fängt man an, wo hört man auf? Und ich habe aus der Geschichte gelernt, während den Anfängen, und wenn man nicht früh genug anfängt, da aufzupassen, dann normalisieren sich Geschichten. Und das ist hier vielleicht so ein Punkt, so sehr ich daran glaube, dass Sie sicherlich auch recht haben mit dem Fall, dass die Mehrheit der CDU sicherlich nicht in diese Falle aktuell treten wird, aus machtpolitischen Gründen große Kooperationen anzufangen. Aber es kann ja auf kleiner Ebene quasi schon beginnen. Und alleine zu sehen, wie die AfD damals diesen Fall medial gefeiert hat, lässt mich zumindest nachdenklich zurück, Herr Oppeland.
Ja, wie gesagt, wir können gerne eine Wette abschließen und nach den nächsten Wahlen sehen, wie sich die Regierungsbildung vollzieht. Ich würde einiges darauf setzen, dass die AfD da nicht als Regierungspartei, als Koalitionspartner da in irgendeiner Form dann beteiligt sein wird.
Das glaube ich, by the way, auch nicht. Diese Wette brauchen wir, glaube ich, gar nicht eingehen. Aha, oder? Möchtest du?
Ich wollte gerade nur fragen, ob wir jetzt über die Bundestags- oder die Landtagswahlen reden. Ja, aber...
Sowohl als auch. Also von meiner Seite zumindest.
Ja, ich glaube, dass es in den Landtagswahlen nochmal spannender wird, aber ja, da würde ich jetzt auch nicht wetten wollen.
RB, du kannst nochmal, nee, willst nicht, okay, doch nicht, okay. Gut, vielleicht lassen wir es an der Stelle. Also die Wette brauchen wir nicht annehmen, weil ich glaube, das ist nicht der Punkt. Da müssen sie mehr in die Zukunft wetten und dann können wir gerne mit Nani Wette gehen, weil ich glaube, irgendwann wird es dazu etwas kommen. Irgendwann ist das soweit. Aber wir hoffen, dass die Worte, die sie gewählt haben, der Wahrheit entsprechen und wir noch länger eine zumindest metaphorische Brandmauer irgendwie besitzen. Herr Hoppeland, danke, dass Sie heute Zeit für uns genommen haben, über die abgesprochene Zeit hinaus sogar an diesem Abend. Und ja, wünschen Ihnen dann noch eine schöne Zeit.
Danke gleichfalls. Tschüssi.
Tschüss. So, und damit gehen wir in den zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe. Und wie im Intro gehört, soll der Blick Richtung aktuelle Proteste gehen. Und damit meinen wir vor allem die Proteste derjenigen, die Autobahnauffahrten blockiert haben und dazu geführt haben, dass eine ganze Zeit lang unsere Republik gefühlt im Stillstand stand. Und wir sind sehr dankbar, dass wir auch heute dafür einen Gast gewinnen konnten, der mit uns über dieses Thema sprechen möchte und, ich will mal so sagen, Insiderwissen besitzt. Aber ich leite mal über zu AHA, denn die wird dankenswerterweise für diesen Teil die Moderation übernehmen. Mensch, bin ich happy. AHA, du darfst.
Ja, vielen Dank. Heute bei uns zu Gast ist Christian Braune, gelernter Landwirt, der sich nach seiner Fortbildung zum Agrarbetriebswirt in Güstrow als Lohnunternehmer selbstständig gemacht hat und heute bei uns, wie Herr Klapsch bereits sagte, mit Insiderwissen zu Gast ist und uns hoffentlich einige Erleuchtungen bringen wird und Fragen beantworten wird können. In den vergangenen Wochen war er mittendrin in den Protesten, engagiert sich, aber auch in diversen weiteren Bereichen. Herzlich willkommen. Ja, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank. Ja, mein Name ist Christian Braune, wie du ja schon sagtest. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Nutetal. Das liegt südlich, südöstlich von Potsdam und Berlin. Ja, habe da einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb, spezialisiert auf Kürbisse, der ökologisch wirtschaftet und habe mich letztes Jahr als Lohnunternehmer komplett selbstständig gemacht, nachdem ich da mein Agrarbetriebswirt, wie ihr sagt, abgeschlossen habe. Ja, und so viel dazu erstmal, ja.
Sehr cool. Ja, wir starten mit der brennenden Frage zu den Protesten. Du selbst hattest dich in den letzten Wochen engagiert und ja, teilgenommen. Und da interessiert uns zum einen, aus welchen Gründen du teilgenommen hast und welche Punkte dich besonders stören.
Ja, also ich sag mal so, die Bauernproteste letzte Woche und auch, sag ich mal, in der Zeit davor, vorletzte Woche, aber auch halt eben schon vor Weihnachten am 18., 19. Dezember hatten wir uns ja schon mal in Berlin getroffen, beruhen darauf hin, dass die Bundesregierung halt eben aufgrund des verfassungswidrigen Haushaltes Einsparmaßnahmen durchsetzen muss und da halt eben auch den Rotstift bei der Landwirtschaft angesetzt hat. Zum einen wollten sie halt eben die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen abschaffen. Und zum anderen den Agrardiesel. Das ist eine Steuerrückvergütung. Das bedeutet halt eben, wir bezahlen genauso wie jeder andere seinen Diesel an der Tankstelle oder bei einem Unternehmen, bei einem Spediteur, der halt eben den Diesel in großen Mengen zu unseren Betrieben bringt und kriegen am Ende des Jahres, nachdem wir einen Antrag gestellt haben beim Hauptzollamt, einen Teil der Steuer wieder zurück, ungefähr 21 Cent. Und da der Diesel leider nun mal in unserer Branche ja alternativlos ist, sind sehr viele Landwirte da auf die Barrikaden gesprungen. Die Bundesregierung hat daraufhin zurückgerudert und hat die Kfz-Steuerbefreiung zurückgenommen. Also dass weiter die landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge Kfz-steuerbefreit bleiben, weil wir einfach viel mehr in Wald und Feld unterwegs sind als auf der Straße. Und halten aber weiterhin an ihrem Agrardiesel fest, also dass sie den auch noch canceln wollen. Das jetzt über 3 Jahre hinweg, also bis 2026, 2027 sollte dann wohl auslaufen, diese Steuerrückvergütung. aber wir Landwirte sind damit nicht wirklich zufrieden.
Und diese Steuerbeträge, ja, wie zur Rücknahme, wie war die Reaktion darauf, was die Protestbewegung angeht?
Ja, also das hat uns natürlich sehr gefreut, ne, dass, sag ich mal, schon unsere erste Protestreihe im Dezember ausgereicht hat, dass die Bundesminister nochmal ihre Köpfe zusammengesteckt haben und da zu dem Entschluss gekommen sind, Mensch, ja, ist ja eigentlich sinnvoll, was die da erzählen, die Landwirte. Und haben da halt eben an dieser Steuerbefreiung ja, festgehalten, letztendlich nun doch. Und wir sind darüber sehr glücklich, aber immer noch sehr verärgert, dass halt eben der Agrardiesel immer noch sozusagen sterben soll. Weil wir da einfach keine Möglichkeit haben, wirklich, sag ich mal, alternative Antriebe zu nutzen.
Zur Steuer selbst. Da kursieren diverse Zahlen. Ich hatte mich etwas belesen und ja, gefunden, dass der Betrag selbst bei ca. 3.000 Euro jährlich liegt. Wie sehr bedroht dieser Verlust die unterschiedlichen Betriebe? Gibt es Unterschiede zwischen kleineren und größeren Betrieben? Und wie betrifft es dich und deine Kollegen im persönlichen Umfeld?
Auf jeden Fall. Also da gibt es Riesenunterschiede. Also das ist halt eben so ein Durchschnittswert, so ein durchschnittlicher Wert, wie jeder landwirtschaftliche Betrieb irgendwie 60.000 Euro Gewinn macht im Jahr. Also ich persönlich mache das nicht, kann ich gleich sagen. Und tatsächlich sind es bei mir so 3.000 Euro, die Agrar diese Rückvergütung halt eben ausmachen. Aber das kommt immer darauf an, wie viel Diesel du letztendlich verbrauchst. Ne? Also wenn wir jetzt viel mehr Diesel verbrauchen, ich habe einen sehr kleinen Betrieb, ich wirtschafte im Nebenerwerb, ich habe 35 Hektar, das ist, sag mal, sehr, sehr wenig im Durchschnitt. Und wenn ich da zum Beispiel einen meiner besten Freunde angucke, hier aus dem Havelland, der hat 1.500 Hektar und bei dem wären es knapp 80.000 Euro. 80.000 Euro, das ist schon eine Stange Geld, ne?
Hans,
du bist noch gemutet, sonst hört man deine schöne Stimme nicht, komm.
Eine Frage, die ich hätte, hast du eben schon beantwortet, 35 Hektar. Was baust du da an?
Ja, hauptsächlich ja Getreidearten wie Roggen, Tritikale, Winterweizen, allerdings auch alte Getreidesorten wie Dinkel, Winterhafer habe ich jetzt im Anbau, dann halt eben Leguminosen. Dadurch, dass ich ökologisch wirtschafte, muss ich immer einen Teil Leguminosen im Anbau haben. Das bedeutet, ich habe ungefähr auf 30-40% meiner Fläche eine Menge zu stehen aus zum Beispiel Wintertritikale und Wintererbsen und ernte die dann halt eben zusammen. Und dann habe ich halt eben mein Fokus schon seit Jahrzehnten liegt im Betrieb auf Kürbisse. Das ist sozusagen unser Steckenpferd, was wir richtig gut können, wo wir eine gute Qualität produzieren können. Und die vermarkte ich über einen Hofladen bei mir direkt im Ort in Philippsthal.
Und dann habe ich gehört, das wäre meine zweite Frage. Du hast gesagt, du hast dich als Lohnunternehmer selbstständig gemacht. Das heißt, du arbeitest gegen Entlohnung für andere landwirtschaftliche Betriebe, vermute ich. Was machst du da?
Ja, genau. Da bin ich eigentlich breit aufgestellt. Also ich mache eigentlich so ziemlich alles, so was den chemischen Pflanzenschutz angeht. Da möchte ich mich, sag ich mal, ja, mehr zurückhalten, das muss ich jetzt nicht unbedingt weitermachen. Das habe ich in meiner Lehrzeit bei meinem Lehrbetrieb lange genug gemacht. Und sonst halt eben alle arbeiten, ne? Also viel Transportarbeiten, ne? Wenn jetzt zum Beispiel im Winter der Mist auf die Felder gefahren werden muss oder wir dann im Sommer irgendwie Gras häckseln, dass ich die Grassilage vom Feld abfahre und auf den Betrieb bringe. Aber auch viel die Erntearbeiten, Lohndruscharbeiten, also mit einem Mähdrescher unterwegs. Und dann mache ich sehr viel für die Firma Klaas sozusagen, also für einen Händler in Mecklenburg-Vorpommern jetzt zum Beispiel. und bin für die dort als Vorführfahrer unterwegs. Das heißt, ich kriege einen großen neuen Glasmähdrescher und fahre dann von Betrieb zu Betrieb und präsentiere die Maschine und zeige denen die Vorteile des Glaslexions.
So, und meine letzte Frage, wenn du die Betriebseinnahmen oder den Betriebsgewinn nachher anguckst, zu wie viel Prozent resultiert der aus deiner eigenen Landwirtschaft und zu wie viel Prozent ist das Ergebnis deiner Lohnarbeit ungefähr?
Mal ist schwer zu sagen, weil es sind zwei Betriebe. Also das eine ist die Landwirtschaft und das andere ist das Lohnunternehmen. Und ich kann ja so viel sagen, dass ich letztes Jahr keine schwarzen Zahlen in der Landwirtschaft geschrieben habe, einfach aufgrund auch der Wetterextreme. Und ja, im Lohnbetrieb sieht es jetzt auch nicht deutlich besser aus, aber zumindest passt das halbwegs. Ne? Also ich sag mal, könnte meine Landwirtschaft nicht betreiben ohne mein Lohnunternehmen. Ja, und in Prozent auszudrücken in durchschnittlichen Jahren ist es dann vielleicht 80-20 bis 90-10. Also der Lohnbetrieb ist deutlich wichtiger als die Landwirtschaft aus wirtschaftlichen Betrachtspunkten.
Wie vielen deiner Kollegen geht es da ähnlich? Also das Modell 80-20 ist ja doch recht drastisch, also eine Zahl, die mich überrascht. Weißt du, wie es deinen Kollegen da geht?
Ja, kommt drauf an. Also so viele Landwirte kenne ich jetzt nicht, die so ähnlich, sag ich mal, aufgestellt sind wie ich jetzt, die einen Lohnbetrieb haben und ein landwirtschaftliches Unternehmen in dieser Größe. Von daher ist es schwer zu sagen, um da zu sagen, der macht jetzt irgendwie 30% aus der Landwirtschaft und 70% aus seinem Lohnunternehmen von seinem Einkommen her. Ich kann nur sagen, desto mehr Fläche man denn hat, kriegt man natürlich auch mehr Subventionen aus der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Und dass da dann halt eben viele von der Landwirtschaft auch leben können. Ne? Ist klar. Sag mal, klar gibt es auch viele Landwirte, denen geht es nicht schlecht. Ne? Also das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Die führen ein gutes Leben und denen geht es, sag mal, finanziell ganz gut. Aber die arbeiten auch Tag und Nacht dafür. Ne? Also wenn ich überlege, hier mein Kumpel aus dem Havelland, wenn da jetzt das Handy klingelt und in seinem Bio Hühnerstall ist irgendeine Fehlermeldung und das Notstromaggregat ist wieder mal ausgefallen, was so ungefähr dreimal am Tag passiert, dann fährt er da hin und schaltet da halt eben ein neues ein oder so. Ne? Also die sind ja wirklich am Knüppeln.
Herr Kabel?
Ja, die Proteste von euch haben sich ja ganz bewusst, du hast ja die Gründe genannt, gegen die Bundesregierung gestellt und gegen die Beschlüsse. Nun hat diese ganze Sache ja auch einen Vorteil. Es gab ein bisschen Berichterstattung rundherum mal um die Landwirtschaft und die Förderung und Unterstützung, was vielleicht gar nicht so bewusst war. Und eigentlich ist mir klar geworden derzeit, dass ihr doch eigentlich gar nicht vor der Bundesregierung oder für die Bundesregierung protestieren solltet, sondern eigentlich doch, keine Ahnung, bei den Discountern oder bei Nestle oder so. Denn, also kannst du ja nicht mal sagen, was du darüber denkst, aber so mein Gefühl war, die Preise machen andere, die Preise legen andere fest. Also Beispiel ist jetzt Milch so am deutlichsten, wenn man sich den Preisentwicklung anguckt. Man stellt gerade in eurer eigenen Lobby starke Verbindungen fest, Vernetzungen fest, wo entsprechende Personen, die auch auf Bühnen gerade ganz groß stehen, auch noch in Vorstandspositionen in anderen Unternehmen sind. Also kurzum, ist nicht eigentlich der Adressat eurer Kritik zwar gerade nachvollziehbar, weil ja ihr da gerade in eurem Einkommen beschnitten werdet, aber eigentlich müsste doch die Kritik ganz woanders ankommen, oder?
Ja, definitiv. Da gebe ich dir recht. Und das ist nicht nur, sag ich mal, der Agrardiesel und das wird ja auch, sag ich mal, von vielen meiner Berufskollegen und auch vom Bauernverband und so halt eben kommentiert, dass das nur jetzt sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht hat. Von den Bestimmungen, die wir einfach widerfahren und in den letzten Jahren auch wieder widerfahren mussten. Und das ist, sag ich mal, jetzt der Punkt, da können wir demonstrieren gehen, da können wir sagen, hier, liebe Politiker, passt auf, wir haben ein Problem damit. Und das andere ist halt eben die freie Marktwirtschaft in diesem System, wo wir, ne, in dem wir leben, wo der Markt einfach da so aufgebaut ist, dass Nestle, Co., Aldi, Lidl und so weiter, wie sie alle heißen, Edeka, woanders sonst ihre Produkte herbeziehen und sagen, ja, mir ist das egal, ne? Also ich war letztes Jahr in Australien über mehrere Monate, also über 2 Monate, und habe gesehen, wie die halt eben über ihren Export leben, und war auch in Lettland schon beruflich. Die produzieren auch 95% für den Export, und so wäre halt eben, sag mal, in Deutschland auch, ne? Wir können natürlich auf unseren Produkten sitzen bleiben und sagen, ja, dann streiken wir, aber dann sagt Nestle, Aldi, Lidl, Edeka und Co. sagen dann, ja, dann holen wir halt eben aus Übersee, ist uns egal.
Aber wäre es nicht, ja, aber wäre es nicht gerade jetzt die Chance gewesen, das auch viel öffentlich transparenter zu machen? Weil ich bin mir nicht sicher, wie viele Personen das durchschauen, diese Problematik durchschauen, die du gerade angesprochen hast. Weil ich hätte mir, also klar ist die Kritik jetzt klar, dass das Sinn macht, aus eurer Sicht natürlich dagegen zu demonstrieren, dass irgendwelche Gelder gestrichen werden, die euch betreffen. Völlig nachvollziehbar. Und auch nachvollziehbar, dass das so plötzlich kam und die Kritik natürlich daran aufbrandet. Aber jetzt hättet ihr doch die Bühne. Also wie, wann sonst war der Fokus quasi, das Licht so auf eurer Branche, auf euch? Jetzt wäre doch die Chance zu sagen, liebe Leute, wir haben zwar das Problem, aber eigentlich sitzt die große Problematik ganz woanders. Und das vermisse ich übrigens auch ganz stark von eurem größten Lobbyisten, der da rumrennt.
Ja, vielleicht wegen dem Lobbyisten nochmal, ich denke, du sprichst über einen Präsident des Deutschen Bauernverbandes.
So ist es.
Ja, klar ist er Lobbyist und ist, sag mal, der größte Lobbyist vielleicht für die deutsche Landwirtschaft im Deutschen Bundestag. Ich habe damit jetzt kein Problem, ne? Also es gibt ja aus jeder Branche irgendwelche Interessenvertreter, und so muss es, sag mal, auch eben aus der Landwirtschaft geben, und ich bin froh darüber, auch wenn ich nicht Mitglied des Bauernverbands bin, dass wir da jemanden haben, der mittlerweile sehr rhetorisch stark ist und auch den Bundespolitikern da deutlich den Respekt zollt. Aber halt eben auch Kritikpunkte sehr scharf mittlerweile anspricht. Und dass du denn halt eben in so einer Funktion auch in Verbänden sein musst und dort im Vorstand sein musst, zum Beispiel für Forum Moderne Landwirtschaft, das ist so die Öffentlichkeitsarbeit, und die kriegen auch Geld von Bayer und von John Deere und von Klaas und werden von denen gefördert. Und das ist auch gut so, sodass wir halt eben Öffentlichkeitsarbeit für die deutsche Landwirtschaft machen können. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell auf dem Erlebnisbauernhof der Grünen Woche, da bin ich als Agrarscout aktiv, jetzt auch nächstes Wochenende wieder. Du musst halt eben zum Beispiel auch als Bürgermeister einer Gemeinde mit in dem Vorstand des Abwasserzweckverbandes sein, oder als Landrat eines Landkreises musst du Mitglied des Vorstandes der ortsansässigen Sparkassen sein und einfach als Vertreter der Verwaltung, ne? Und von daher bleibt es halt eben manchmal nicht aus. Um die eigentliche Frage jetzt nochmal zu beantworten, warum da so wenig das Augenmerk drauf hingelegt wird. Wir können es sagen, ich sage es ja jetzt auch ganz klar und deutlich, dass das ein grundlegendes Problem ist mit dieser Preisfindung, gerade mit den großen Aldi, Rewe und so weiter, wie sie alle heißen. Aber ich kann dir auch sagen, aus Erfahrung in Gesprächen mit zum Beispiel einem Molkereivorsitzenden aus Schleswig-Holstein, dass dort die Haupteinkäuferin von Aldi nachts um 22:30 anruft und sagt, ja, Herr so und so, wenn Sie nicht die Milch für 21,9 Cent abliefern, dann kaufen wir woanders. So. Ja, entweder verkauft er dann für 21,9 Cent die Milch, jetzt mal überspitzt gesagt, er wird sie wahrscheinlich jetzt für 51 Cent verkaufen, ne, nach aktuellen Preisen, oder er lässt es halt eben sein und bleibt auf seiner Milch sitzen. Das ist halt eben unser System von der Globalisierung. Müssen wir halt eben wissen, ob wir das weiter wollen, ob wir, sag mal, da einen radikaleren Weg einschneiden und sagen, nee, das wollen wir nicht und wir wollen wieder unsere eigene Suppe kochen. Oder wir arrangieren uns mit dem System und machen das Beste draus.
Wo siehst du die Verantwortung bei den Konsumenten bzw. Verbrauchern?
Ja, ich sag mal, jeder Verbraucher hat es selber in der Hand, wenn er seine Lebensmittel einkauft. Und jeder Verbraucher oder jeder Mensch hier bei uns in Deutschland oder auch generell eigentlich auf der kompletten Welt, aber leider ist es ja nicht so, dass wir weltweit, sag mal, den Hunger stoppen können, ist es so, dass wir ja dreimal am Tag irgendwie einen Landwirten indirekt mindestens brauchen, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und der Verbraucher oder die Verbraucherin können an der Ladentheke entscheiden. Ne? Wollen wir was Regionales, wollen wir was, was vielleicht ökologisch und auch sozial gerecht produziert ist, hier in der Region kaufen? Oder ist uns das egal und wir kaufen halt eben das Schweinefleisch aus Spanien? Ja? Was unter ganz anderen Haltungsbedingungen, ganz anderen Lohnbedingungen und ganz anderen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Und da kann ich nur an jeden Verbraucher appellieren, schaut in eure Nachbarschaft, wenn er jetzt vom Land kommt, wo ist ein Landwirt, welche Produkte können wir von dem Landwirt eventuell direkt beziehen. Also wir haben viele Betriebe, die schon Direktvermarktung in ihrem Betrieb integriert haben, so wie ich jetzt mit meinem Hofladen. Da verkaufe ich mein Rapsöl, da verkaufe ich meine Kürbisse, da verkaufe ich Biokartoffeln vom Nachbarn, da verkaufe ich Honig vom Nachbarn oder Rindfleisch, Bio-Rindfleisch. Und solche Betriebe dann halt eben unterstützen. Sonst gibt es halt eben auch im Internet die Möglichkeit über verschiedene Plattformen, zum Beispiel Friedhold oder es gibt auf der Seite vom Bundesministerium für Ernährung auch eine Seite, wo Hoflehen abgezeichnet sind, wo man suchen kann, wo in meiner Nähe gibt es einen regionalen Produzenten, der direkt seine Produkte verkaufen möchte. Und wenn man jetzt, sag mal, in einer urbanen Stadt wohnt, und jetzt nicht so den Bezug zum Land hat, gibt es halt eben die Wochenmärkte, wo auch meistens regionale Anbieter ihre Produkte verkaufen.
Hans?
Ich habe noch wieder zwei Fragen. Die erste ist, es gibt ja auch Supermärkte, die werben mindestens in ihren Läden damit, mit Ecken oder größeren Flächen, Produkte aus der Region. Kannst du da einschätzen, inwiefern oder bei wem das tatsächlich eine Einkaufs- und Vermarktungsstrategie ist, die bewusst auf Unterstützung regionaler Produktion abzielt? Oder ist das sozusagen eine freundliche Werbemaßnahme? Nennen wir es mal ein bisschen Greenwashing auf der Ebene.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt, ne? Also es ist auf jeden Fall eine Nische, die nicht die breite Masse erreicht und auch nicht von der breiten Masse angenommen wird, ne? Wenn ich jetzt so an die Bio-Eier meines besten Kumpels hier aus dem Havelland denke, dann verkauft er da mal eine Stiege oder hier mal drei Pappen Eier an den Rewe und an die regionale Bio-Ecke, sage ich jetzt mal so, ne? Da geht nochmal irgendwie, gehen auch nochmal 100 Eier zu Bio Company und so weiter. Aber die große Masse ist leider nicht damit erreicht. Definitiv.
Meine zweite Frage. Ich glaube, das Einkommen der deutschen Landwirte resultiert zu, ich denke, 40% aus Subventionen. Der größere Teil sind EU-Subventionen, die dann aber auch wieder aus Deutschland kommen zum erheblichen Teil. Und nationale Subventionen. Was ist das denn eigentlich für ein Gefühl, wenn du weißt, fast die Hälfte deiner Einnahmen sind nicht aus einer originären Marktsituation, sondern sind im Grunde Staatsknete? Ist das in Ordnung so? Müsste das geändert werden? Und wenn ja, wie geändert werden?
Ja, es ist so, also ich persönlich stelle jetzt dieses Jahr tatsächlich das erste Mal einen Agrarförderantrag bei der EU, über meinen Landkreis, ne, aber dass ich dann halt eben Gelder aus der gemeinsamen Agrarpolitik bekomme, Weil vorher hatte ich halt eben nur 5 Hektar, ich habe jetzt 30 Hektar dazu bekommen. Vorher hat sich der bürokratische Aufwand einfach nicht gelohnt. Jetzt lohnt er sich schon mehr. Und die Sache ist die, dass das schon ein komisches Gefühl ist, definitiv. Aber man kennt es halt eben nicht anders. Ne? Man ist da so mit aufgewachsen, mit diesem System der EU, dass halt eben Steuergelder so über die Landwirtschaft verteilt werden und dadurch halt eben der Lebensmittelpreis gering gehalten wird. Von mir aus könnte das doch anders, sag ich mal, gestaltet werden, sodass wir da eine Steuererleichterung haben und wir einfach unsere landwirtschaftlichen Produkte teurer einkaufen und somit den Landwirten direkt da entlohnen würden. Warum das damals so gemacht wurde, da stecke ich zu wenig in der Materie. Aber mir wäre prinzipiell lieber so für Gefühl, wenn das so ist. Aber sonst, sag mal, hat man sich als Landwirt da, glaube ich, sehr dran gewöhnt, an diese Subventionshilfe der gemeinsamen Agrarpolitik der EU-Länder.
Gerade was die Subventionshilfen angeht, wird oft der hohe Bürokratieaufwand beklagt. Wie sieht es da bei dir und in deinem Umfeld aus? Regelst du das selbst? Haben die meisten Angestellte? Und inwiefern spielt diese Problematik auch eine Rolle in der jetzigen Unzufriedenheit?
Das spielt eine große Rolle, definitiv. Das ist auch das, was mich eigentlich so am meisten nervt, dass ich mehr im Büro sitze, als ich auf meinen Feldern unterwegs sein kann, weil dieser bürokratische Aufwand immer größer wird und in den letzten Jahren nochmal so einen enormen Anstieg verzeichnet hat. Das geht auf keine Kuhhaut, sagen wir, ne? Als Landwirte. Und da ist auf jeden Fall das so, dass viele Landwirte ohne eine bürokratische Unterstützung gar nicht klarkommen würden. Ne? Also jeder größere Betrieb hat 1, 2, 3, 4, je nach Größe, Büro-Fachangestellte, die dort den Rücken frei halten und dann natürlich auch Steuerberater. Bei mir ist es so, dass ich das meiste tatsächlich selber mache. Ich jetzt auch eine Steuerberaterin wieder habe. Es ist schon eigentlich nicht mehr selber zu stemmen.
Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen deinem Betrieb und größeren Betrieben, vor allem in finanzieller Hinsicht? Das wird ja auch häufig kritisiert, dass es größeren Betrieben besser geht und die Proteste in der Form eher kleinere Betriebe betreffen. Und schon als Ausblick für danach, vielleicht kannst du da auch schon ein erstes Statement dazu abgeben in unserer Diskussion. Was müsste sich deiner Meinung nach in der Landwirtschaft in der Zukunft verändern?
Ja, also der Unterschied ist halt eben so, der bürokratische Mehraufwand ist nicht gerade viel größer, wenn du jetzt 100 Tonnen Weizen produzierst oder ob du 4 Tonnen Weizen produzierst. Und du hast ziemlich ähnliche Aufwendungen. Und wenn du erstmal so im Rollen bist, dann hast du ja halt eben einen viel geringeren, viel geringere Fixkosten, wenn du jetzt, sag mal, das alles ein bisschen größer aufziehst. Und natürlich ist unsere Agrarpolitik so gestrickt und die Subventionen so zugeschnitten, dass viel immer noch über die erste Säule subventioniert wird und das bedeutet einfach nach Fläche. Ne? Hast du 100 Hektar, kriegst du 100 Hektar Subventionen, hast du 35 Hektar, kriegst du seitdem nur für 35 Hektar Subventionen. Und das ist dann halt eben so, dass da große Betriebe natürlich mehr von profitieren einfach. Ne? Und was sich verändern müsste, definitiv der Bürokratieabbau und dass man halt eben gerade kleine Betriebe mit Fördertöpfen fördert, die auch, sag mal, meistens einen viel höheren und größeren Naturschutzfaktor und Umweltschutzfaktor leisten als große Betriebe. Das soll jetzt überhaupt ja nicht kritisch sein oder so, um Gottes Willen, oder irgendwie negativ. Das ist nur einfach so, wenn du kleine Strukturen hast, hast du auch mehr Biodiversität. Das ist ja einfach so, ne? Und die Feldlerche kann, oder der Hase, der Feldhase kann von dem einen Feld ins andere Feld sich zurückziehen, was noch nicht beerntet wurde. Und wenn du jetzt 100 Hektar am Stück dort Weizen zu stehen hast und erntest das ab, dann ist halt eben 100 Hektar ringsrum alles weg. So, ne? Also das, sag mal, hat einfach was mit der Struktur zu tun. Ich würde mir wünschen, dass diese Förderungsverfahren, die es schon gibt, nicht so kompliziert wären und man zigtausend Anträge mit 20.000 Formvorschriften ausfüllen müsste, um dort gefördert zu werden. Und dass zum Beispiel so eine Agroforstsysteme, die Gold wert sind für Umweltschutz, für Naturschutz, für Wasserschutz, für den Klimaschutz, für Erosionsschutz, also die da wirklich ein richtig, richtig wichtiger und guter Baustein sein können, dass die mit 65 Euro je Hektar nur gefördert werden, ist ein Armutszeugnis für ja unsere Nachhaltigkeitsstrategie und für unsere Forderungen, da irgendwie 200.000 Hektar Agroforststreifen bis 2030, glaube ich, haben zu wollen in Deutschland.
Es gab ja neben den großen Bauernverbandsdemonstrationen dann auch eine, wenn man so will, alternative Demonstrationsveranstaltung dieses Bündnisses Wir haben es satt. Hast du daran teilgenommen oder was hältst du davon? Das ist ja ein Ansatz, der eben nicht nur einfach auf Masseproduktion und gesicherte Einnahmen setzt, sondern der sich ja auch um die Qualität der erzeugten Produkte und, wie du es auch angedeutet hast, um Naturschutz und, wenn man so will, kulturelle Rolle von Landwirtschaft und Landwirten kümmert.
Definitiv, ne? Wenn ich überlege, was die Landwirte fürs Dorfleben tun und das Dorfleben intakt halten und aufrechterhalten und ausbauen, ist das definitiv wichtig. Und ich unterstütze diese Demonstration auf jeden Fall. Konnte dies Jahr leider persönlich nicht daran teilnehmen, weil ich zum einen auf der Grünen Woche eingesetzt war und zum anderen auch zu Hause, privat sehr viel leider zu tun hatte und finde das einen richtigen Ansatz und finde das gut, so, ne, stehe da meistens dahinter, finde es aber halt eben doch sehr viele Forderungen sehr realitätsfern. Ich war eben gerade beim BUND Neujahrsempfang. Wenn ich dann ja Pestizide verbieten und genmanipulierte Pflanzen verbieten und. Also genmanipulierte Pflanzen dürfen wir in einer großen, breiten Masse hier in Deutschland gar nicht anbauen. Was ich auch gut finde und wo wir auch beibleiben sollten, denke ich, weil sich einfach Resistenzen bilden, die nicht aufzuhalten sein werden. Klar kann man das auch anders betrachten und könnte sagen, ja, die sind dann deutlich klimaresilienter und kommen besser mit dem Klimawandel klar. Müsste man ausprobieren, aber ich habe auf jeden Fall gesehen in Australien, was das mit den Böden macht und was es mit den Pflanzen macht und wie viele Resistenzen entstehen können und man Unkräuter und Ungräser dann nachher in seinen Ackerflächen zu stehen hat, die man nicht mehr bekämpfen kann und dadurch halt eben ganze Landstriche veröden und das ist sehr erschreckend auf jeden Fall gewesen und finde so gerade die Forderungen von den Wir haben satt Demos, dass es halt eben oft mit der Realität konfrontiert, also mit der Realität nicht zu vereinbaren ist. Wir haben nun mal irgendwie 84 Millionen Menschen, die in Deutschland jeden Tag was essen wollen. Und wir müssen so realistisch sein und sagen, mit der ökologischen Landwirtschaft, ja, die wir ja eigentlich
bis vor 60 Jahren alle betrieben haben. Und das, was wir jetzt als konventionell bezeichnen, also konventionell, alt eingesessen, alt bewährt, ne, das machen wir erst 60 Jahre. Und das ist ja auf dem Zeitstrahl der Menschheit wirklich keine große Zeit. Und deswegen ist für mich eigentlich die eigentliche konventionelle Landwirtschaft die Biolandwirtschaft. Aber wir müssen uns realistisch sein. Wir können keine 84 Millionen Menschen davon ernähren und hätten nicht so einen hohen Selbstversorgungsgrad, was Getreide, Kartoffeln und Co. angeht und Ölsaaten. Und wir können dann uns davon auch verabschieden, Energie zu produzieren. Ne? Da darf man ja auch nicht vergessen, dass wir nicht gerade unerheblichen Teil der deutschen Energie aus Biogas entsteht. Zum Beispiel.
Ich würde mal zu der Ausgangsfrage von AHA zurückkommen. Die war ja eigentlich ein bisschen Zukunft der Landwirtschaft. Du hast dazu ja auch was gesagt aus deiner Perspektive. Ich will gleich vorweg sagen, also du bist ja da viel mehr in dem eigentlichen Inhalt drin als ich. Ich kann nur von draußen drauf gucken. Für mich tun sich so ein paar Spannungsverhältnisse auf. Also einerseits hast du ja gerade zu Recht darauf verwiesen, welche Rolle ihr als Landwirte habt. Und das geht ja über die reine Landwirtschaft hinaus. Du hast gerade die ganze Lokalität drumherum gesehen und betont und die Bedeutung in verschiedenen Bereichen. Völlig richtig. Gleichzeitig hast du selber ja auch gesagt und zugegeben, wie hoch der Subventionsanteil ist, den ihr ausmacht. Und wenn man dann global guckt, weil du über global ja auch gesprochen hast, dann ist es schon interessant, wenn man sieht, dass die EU ja letztlich ihre Landwirtschaft ja künstlich subventioniert, wenn man so will, und damit eigentlich global ja Vorteile verschafft. Also ich habe aufgrund einer Arbeit am aktuellen neuen Rahmenlehrplan sehr viel mit dieser Institut für den globalen Süden zu tun. Die legen mir wieder schön neue Zahlen vor, die mal wieder zeigen, wie groß die Abhängigkeit ist, wie stark also vor allen Dingen afrikanische Bauern darunter zum Beispiel leiden und auf dem Weltmarkt in keiner Form so richtig konkurrenzfähig sind. Deshalb ist für mich so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Jetzt so aus meiner Sicht glaube ich, man wird irgendwann nicht drum herum kommen, Subventionen zu reduzieren, gleichwohl man dann weiß, dass ein Teil der Landwirte und der Landwirtschaft wegsterben wird, weil man A, glaube ich, das hast du gerade auch selber gesagt, mit der Einschränkung Richtung ökologische Landwirtschaft gehen muss, sofern das noch möglich ist. Und zweitens muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, wie lange möchte man so ein System, was wichtig ist, wenn ich eine Abrede stellen möchte, irgendwie subventionieren. Und in diesem Spannungsverhältnis befinde ich mich und weiß nicht so richtig rein aus und rein. Deshalb, vielleicht aus deiner persönlichen Sicht würde mich nochmal interessieren, würdest dir immer wünschen, wahrscheinlich, dass das System so irgendwie finanziell weiterläuft, weil du hast ja gesagt, du bist ja davon abhängig. Aber siehst du irgendeinen Exit Point, irgendeinen Punkt, wo man sagen könnte, jetzt würde sich das besser tragen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine feste Marge an den Preisen mitbestimmen könnte, zum Beispiel. Die Diskussion gibt's ja gerade eingehend in die Preispolitik. Wäre das ein Weg für euch? Oder wenn man überhaupt stärker diese Preispolitik eben nicht auf den Markt legt, sondern staatlich festlegt, wäre jetzt zwar sehr planwirtschaftlich, aber ginge ja in bestimmten Bereichen. Wäre das ein Weg? Weil sonst würde ich bloß sagen, müsste man Subventionspolitik irgendwann runterfahren, weil man kann das dauerhaft ja nicht halten, aus verschiedensten Gründen.
Ja, ja. Also das sind ja jetzt gleich ganz harte weltpolitische Fragen hier. Aber ja, es ist schön, dass wir darüber sprechen. Ich finde das gut, dass ihr so intensiv darüber auch nachdenkt. Und die Sache ist die, ich bin da relativ offen, persönlich. Ne? Und ich glaube, der Großteil der deutschen Landwirte ist ja auch relativ offen. Und die sagen, uns ist es letztendlich egal, wo das nur das Geld herkommt, aber wir brauchen auch irgendwie was zum Leben und müssen unsere Krankenversicherung bezahlen und unsere Steuern und unser Haus abbezahlen und ja, geheizt wird das Haus auch irgendwie mit irgendwas. Ne? Und haben ja letztendlich genau die gleichen Sorgen wie jeder andere Verbraucher in Deutschland auch. Ne? Und von daher, glaube ich, sind da viele offen und sagen, ja, wir können natürlich den Markt komplett umbestimmen und müssen natürlich da aufpassen, so, ne, gerade so planwirtschaftsmäßig, du hast es angesprochen, das geht natürlich auch mit vielen nicht zu vereinbaren und da sind Aldi, Rewe und Co. die Ersten, die sagen, in welchem System wir leben und das ist nun mal der Kapitalismus. Und die zweite Sache ist die, wir können ja sofort mit aufhören. Ne? Also ich glaube, die ganzen europäischen Länder, wenn die sagen, ja, wir machen jetzt mehr Artenschutz und mehr Naturschutz und produzieren einfach weniger und exportieren nicht mehr so viel, gerade nach Nordafrika und so. Ne? Oder zum Beispiel die Australier exportieren einen Riesenanteil nach China und nach Indien. Das ist unglaublich, was da an Tonnagen über den Seeweg nach Asien gelangt, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es sich nicht mit eigenen Augen angeguckt hat. Wie viel, also da wird in einer Nachtschicht, in 8 Stunden, werden da 60.000 Tonnen Weizen verladen an einem kleineren Hafen an der Südküste von Australien. Das ist unglaublich, ja. Das sind unglaubliche Mengen. So eine großen Schiffe können in unserem größten Hafen hier in Rostock zum Beispiel, den wir hier so in der Nähe haben, ne, können da gar nicht anlegen. Also die sind da bis 35 oder 45 Tonnen, glaube ich, begrenzt. Ist ja auch egal, wir schweifen ab. Bloß die Sache ist die, wenn man, jetzt nehmen wir mal so ein Land wie Lettland, die auch unglaublich viel exportieren an ihr Getreide, oder auch Deutschland, hier Fabi, mein Kumpel, der hat auch jetzt letztens Roggen verkauft für den Weltmarkt und das ging auch auf dem Schiff nach Rostock. Wir ernähren ja damit irgendwie Menschen auf anderen Teilen der Erde, die einfach nicht so viel produzieren können aufgrund der klimatischen Bedingungen und aufgrund der Bodenbedingungen, die einfach vor Ort herrschen. Und dem muss man sich halt eben auch bewusst sein, ne? Ich denke, da muss man woanders anfangen. Das ist ja nur so ein Handeln letztendlich. Aufgrund der Nachfrage, die einfach in anderen Teilen der Erde größer ist. Und wir haben hier nun mal in Deutschland das Privileg, dass wir mit die besten Böden haben, weltweit. Und jetzt wir hier in Brandenburg nicht so. Wir haben schon einen ziemlich sandigen Boden, aber der große Teil Deutschlands hat doch relativ gute Böden. Und wir haben ein relativ beständiges, also noch relativ beständiges, gemäßigtes Klima, wo zum Beispiel der Raps und die Gerste oder der Weizen sehr gut wachsen.
Es sind gerade im internationalen Hinblick sehr spannende Vergleiche, die du gerade noch gezogen hast. Ja, wir müssen heute leider aus Zeitgründen schon zum Ende kommen, aber wir würden das Thema gern nochmal aufgreifen. Wenn du dann nochmal Zeit haben solltest, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn du dann nochmal dazukommen möchtest. Und ansonsten, ja, bedanken wir uns recht herzlich.
Aha, warte mal ganz kurz. Mich würde noch interessieren, ganz kurz, wie gehst du denn mit deiner Prominenz um? Also, ich habe dich jetzt in der letzten Woche zweimal gesehen, einmal im MoMA. Da ich dachte, also es läuft ja so morgens so nebenbei, ne? Und da lief ein Bericht, der Nutete, ist doch hier gleich bei mir um die Ecke. Dann hat man dich gesehen, wie du über die Felder gefahren bist. Dann warst du da in der Schule, ne? Hast da mit 3 Schülern gesprochen, die nicht wirklich wussten, was sie da sagen sollten. Das ist auch recht interessant. Also, wie gehst du da mit dieser Scheinprominenz um, die du jetzt hast?
Ach, das würde ich nicht so nennen. Ich mache ja schon seit Jahren Öffentlichkeitsarbeit und da kam jetzt irgendwie ja ein Bericht zum anderen. Und ich bin da ja auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber, dass das Interesse da ist und dass das Feedback auch so gut ist. Aber ich bin ja dadurch jetzt nur kein anderer Mensch, so, ne? Also das alle gut. Ich freue mich, dass das Früchte trägt und dass man halt eben die breite Öffentlichkeit erreicht. Klar stehe ich jetzt irgendwie beim Erlebnisbauernhof in Halle 3.2 auf der Grünen Woche und versuche mit den Verbrauchern direkt in Dialog zu treten. Aber das ist schon noch was anderes. Wenn du jetzt, sag mal, beim Morgenmagazin bei der ARD und beim ZDF da so einen Beitrag hast, ne, erreichst du natürlich viel mehr Menschen. Sorry. Ja, also ich finde prinzipiell gut und bin für alles offen und finde, in Deutschland ist das viel zu vernachlässigt, also es ist viel zu sehr vernachlässigt worden, ne? So gerade was so die ganze Bildungsgeschichte angeht, deswegen mache ich auch diese Nala macht Schule, diese Projekte mit den Schülern und Schülerinnen, die dann halt eben am Tag bei mir auf dem Betrieb rauskommen und gucken, dass Naturschutz und Landwirtschaft nur Hand in Hand, funktionieren kann und dass die halt eben doch sehen, wie Lebensmittel produziert werden.
Sorry, Aha.
Nee, alles in Ordnung. Ist ein guter Beitrag, also damit auch eine Empfehlung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich glaube, wir werden das Thema so oder so nochmal aufgreifen, vielleicht auch nach der Grünen Woche mit neuen Erkenntnissen. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, falls du nochmal kommst, vielleicht Kollegen von dir Und ja, das war's dann auch für heute mit der Folge. Heute sind wir ein bisschen kürzer unterwegs, glaube ich.
Warte mal, aha, ganz kurz. Also Christian, wir haben deine Zusage quasi fürs nächste Mal. Und ich will mich noch besonders bedanken, dass das
jetzt
so,
live.
Ja, nee, doch, dass es sehr, sehr kurzfristig so zustande gekommen ist. Also aha hat sich darum gekümmert, erstmal Dank an aha, aber auch Dank an dich, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Also normalerweise plane ich Gäste so 4-5 Monate im Voraus, weil das klappt nie kurzfristig. Du bist das Gegenbeispiel, danke.
Ja, das war der Wahnsinn. Einen Tag vorher, das möchten wir ja auch noch sagen, das stimmt.
Ja. Also, aber so ist halt bei uns Landwirten, wir müssen flexibel sein. Wir sind vom Wetter abhängig und das ist immer so, dass das Sonntagnachmittags nach dem Kaffeetrinken losgeht mit der Ernte. Und das, ne, und nur so als Beispiel. Und von daher, ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Vielen Dank für eure Einladung und ich bin gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei.
So, das freut uns. Herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Danke. Tschüss.
So, und damit sind wir am Ende angekommen. Ihr habt gemerkt, wir mussten so ein bisschen kürzen an der Stelle, aus Zeitgründen, aber das ist ja nicht aufgeschoben, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz klar geworden, wir hatten jemanden, der betroffen ist davon, einerseits Akteursperspektive hat und andererseits haben wir versucht, so ein bisschen mal diese Lösungsperspektive aufzumachen. Und ich glaube, das sollten wir nochmal vertiefen, weil das ist das, was am interessantesten ist. Damit sind wir am Ende angekommen zur heutigen Folge. Herzlichen Dank erstmal wieder an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Juhu. Auch wenn es heute etwas kürzer war. Es gab übrigens zur letzten Folge, die ja nicht die längste Folge war. Uns fehlten 10 Minuten zu den 4 Stunden 16. Das wäre unser Rekord gewesen. Da gab es sehr positives Feedback. Mit einer E-Mail möchte ich mal ganz beispielhaft nehmen. Da schrieb jemand, nach vier Stunden fünf war es ja nur, dachte ich, es geht noch mindestens eine Stunde weiter und dann kam das Outro. Wie schade. Ja, diejenigen sind heute enttäuscht, weil wir sind heute nur bei knapp 2 Stunden irgendwas. Aber es kann ja auch mal kürzer sein, insofern. Danke an die Runde, danke an Hans, dass du heute bei uns warst. War sehr schön mit dir.
Ja, wieder. Man kann sich das ja auch zweimal anhören, dann ist es auch wieder 4 Stunden.
Ja, das
für die Spotify-Statistiken.
Genau. Apropos Spotify, nein, ich sage dazu heute nichts. Spotify, die Zahlen steigen. Ich lass es einfach so stehen. Will zum Schluss noch ganz kurz auf unser Spendenziel hinkommen. Wir haben uns heute für die Stiftung Compact entschieden. Ihr habt nichts mit diesem Compact-Magazin zu tun. Ich habe 5-mal geguckt. Nein, die setzen sich einfach nur für basisdemokratische Strukturen ein. Es ist gerade in der heutigen Zeit, wo die Demonstration, wir haben Anfang ja gehört, für Demokratie gegen Fremdenfeindlichkeit und an der Tagesordnung sind besonders von Bedeutung. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und sonst sei nochmal auf die Feedback-Option verwiesen. Ihr kennt das alte Spiel per E-Mail, das ist die Hauptmöglichkeit. Nutzt gerne auch Social Media, da geht es manchmal etwas flotter. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder mit einer Folge, wir wissen noch nicht so richtig. Also eigentlich sollte es Richtung KI und Richtung von Cyberkriminalität gehen als ein Schwerpunkt plus Thema 2 dazu. Aber das wackelt noch so ein bisschen. Lasst euch überraschen. Wir gehen trotzdem ins Outro mit einem Teaser dafür. Und zwar soll es ja auch so ein bisschen um KI gehen und die Folgen von KI. Und ich habe einen, finde ich, ganz schönen Beitrag gefunden, kurzen, der so einen Blick auf KI in der Zukunft wirft. Wir danken euch aber erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder und sagen bis dahin, bleibt politisch und tschüss. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
Dankeschön, ja. Es wird bitter. Ja. Also nicht für mich. Ich bin raus. Aber für viele von euch, die Jobs einfach so weg durch künstliche Intelligenz. Der Kampf Mensch-Maschine geht in die nächste Runde und wir müssen uns Fragen stellen. Von wem wollen wir im Alter gepflegt werden? Von einem Roboter, den sich japanische Informatikstudenten programmiert haben, die in ihrem ganzen Leben noch kein menschliches Wesen berührt haben? Oder doch von der sympathischen polnischen Pflegekraft, die uns völlig übermüdet mit dem Rollstuhl statt zum Supermarkt durch die Autobahnstraße schiebt? Lässt man autonome Fahrzeuge Fahrradfahrer überfahren oder macht man es noch selbst? Es gibt heute textbasierte Sprachprogramme, die sind in der Lage, auf Fragen klügere Antworten zu geben als selbst Richard David Precht. Ja, dazu muss man sie gar nicht programmieren. Und auf der anderen Seite wird so ein Sprachprogramm nie in der Lage sein, wie Richard David Precht mit dem bloßen Blick Hühner zu hypnotisieren. Gut, dann wird die Weltherrschaft eben von einer technischen Intelligenz übernommen, die keine Emotionen besitzt, aber wo ist da der Unterschied zu Olaf Scholz? Und die Jobs, die von der künstlichen Intelligenz nicht gemacht werden, dafür holen wir uns Fachkräfte aus aller Welt. Ja, und wir brauchen Fachkräfte, weil unsere Fachkräfte, also Markus Söder, Heidi Klum und Philipp Amthor, jetzt auch nicht alles selbst machen können. Ja, Markus Söder kann keinen Urinkatheter anlegen, Heidi Klum schafft es irgendwie nicht, sich ganz anzuziehen und Philipp Amthor kriegt die Tür nicht zu.